glaube, dass die Trauer eine unheimliche Kraft ist, so groß wie die Liebe, und dass man diese Energie umwandeln kann in Dankbarkeit. Die innere Arbeit am Schluss ist wesentlich spannender wie die äußere Arbeit, aber muss erstmal den Weg dahin finden. Ich kann kein zweiter Mann sein. Ich kann jetzt nicht gucken, was die anderen machen und nicht mitspielen. Es geht um viel mehr als nur Ergebnisse, es geht um Miteinander.
Ich begrüße Sie herzlich zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei dem Unternehmer Bobby De Keyser in seinem Zuhause auf Ibiza. Hallo Bobby.
Hallo Tanja.
Du bist 1964 im belgischen Leuven geboren, Sternzeichen Waage, in Belgien, Österreich, Frankreich und Deutschland aufgewachsen, warst, glaube ich, auf 13 Schulen. Hast mit 15 die Schule geschmissen und dann als Profi-Fußballtorwart Karriere gemacht. Unter anderem auch bei Bayern München. 1990 hast du dann die erfolgreiche und weltberühmte Outdoor-Möbelmarke Dedon gegründet. Hast 3 erwachsene Kinder, bist Besitzer einer eigenen Insel und einem Hotelresort auf den Philippinen. Und hilfst mit deiner Stiftung De Keyser und Friends Menschen in aller Welt. Deine Lebensgeschichte ist ja doch geprägt von Extremen. Höhen und Tiefen, Erfolg und Niederlage, Freude und Schmerz, Glück und Tragödie. Ich habe ganz lange mit mir gehadert, wie ich dieses Gespräch beginnen soll, wie ich dieses Gespräch beginnen darf. Wie ich bloß anfangen kann, bis ich auf ein Interview von der wunderbaren Journalistin Inga Griese für die Welt gestoßen bin, wo sie dich auf den Prolog deines Buches Unverkäuflich anspricht, den du deiner verstorbenen Frau Ann-Kathrin gewidmet hattest. Du sagtest dazu, ich konnte nicht heiter über mein Leben schreiben und dann am Schluss anfügen, ja, und dann ist meine Frau gestorben. Das hat mich dann irgendwie ein bisschen bestätigt in meinem ursprünglichen tiefen Bedürfnis, dieses Gespräch mit dieser Tragödie deines Lebens zu beginnen. Dem plötzlichen Tod deiner Frau und Mutter eurer 3 Kinder mit nur 44 Jahren im September 2010 aufgrund einer Gehirnblutung. Du warst damals gerade mit deiner ältesten Tochter Caroline weit, weit weg auf einer kleinen Insel im Archipel der Philippinen, als es passierte, als der Anruf kam. Sie sei beim Sport ohnmächtig geworden und liege im Koma. Als ihr dann einige Tage später daheim in Hamburg angekommen seid, war sie bereits tot. Albert Einstein sagt, der Tod ist eine optische Täuschung. Auch mein Vater erklärte uns Kindern immer wieder, die Toten leben unter uns weiter. Wir sehen sie nur nicht mehr, aber wir können sie immer spüren. Was bedeutet der Tod für dich und was macht er mit den Liebenden, die zurückbleiben?
Also ich muss sagen, ich habe wahnsinnig viel gelernt vom Leben davor und Leben danach, als sie gestorben ist. Und ich war es eigentlich gewohnt, aus allen Krisen, die ich so hatte, mit viel Willensstärke, Disziplin und Zuversicht rauszukommen und das wieder zu beheben. Also jetzt, ob es im Fußball war oder wenn ich schlecht gespielt hatte, noch mehr zu trainieren oder im Unternehmertum immer wieder das Risiko noch zu erhöhen und einfach mit viel, viel Kraft eben zurückzufinden. Aber im Tod war ich erstmal komplett aufgeschmissen und es kam aus heiterem Himmel und wir hatten 25 Jahre, es war eine glückliche Ehe, 3 Kinder, es war wirklich alles rosarot. Und das sagt man immer so einfach, aber es war wirklich so. Wir hatten so einen wunderschönen gemeinsamen Werdegang. Und für mich hätte es dann noch 100 Jahre länger gehalten, das war überhaupt keine Frage. Aber dann habe ich auch gemerkt, dass auch in der schönen Reflexion, ja, was ich alles zu verdanken habe und welche tolle gemeinsame Zeit wir erlebt haben und die Kinder vor allem, ne, als unglaublichen tollen Nachlass, und Weiterleben ihrer selbst. Ich kann so nicht weitermachen wie vorher. Ich war auch recht getrieben und es war auch oft ein Überlebenskampf, da durchzukommen im Unternehmertum und auch der Fußball vorher. Aber jetzt habe ich irgendwie gemerkt, ich möchte mehr verstehen. Ich möchte den Tod auch lernen, verstehen. Und ich möchte irgendwann vielleicht sogar leben, um gut zu sterben. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie Das klingt vielleicht speziell, aber umso mehr ich darüber nachdenke und reflektiere und auch mittlerweile auch so lebe, umso mehr merke ich, wie wichtig es ist, sich wirklich mit diesen Tiefen zu konfrontieren. Und ich glaube, was wir alle machen, und ich ganz besonders früher, das war das einfach wegschieben und sich ablenken und immer nach vorne gehen und noch ein Ziel und noch ein Ziel. Und das sah gut aus nach außen und das will die Gesellschaft irgendwie auch sehen, irgendwelche messbaren Leistungen. Aber ich habe seitdem mein Leben sehr verändert. Ich habe mich zurückgezogen, auch mit den Kindern sehr stark. Bin direkt nach dem Tod mit meinen Kindern ungefähr 8-9 Monate gereist, an Orten, wo wir gemeinsam mit meiner Frau vorher waren. Und haben versucht auch in verschiedenen Kulturen. Wir sind ja in den Philippinen fast als zweites Zuhause, waren viel in Afrika, wollten verstehen, wie andere Kulturen mit dem Tod umgehen. Ja. Und haben auch da wirklich viel gelernt, dass das eher als Erlösung gesehen wird und als nächste Stufe, als Weiterleben. Und das ist erstmal sehr hilfreich und man kann es aber selbst noch nicht umsetzen, wenn man dann wieder zurückkommt in sein normales Umfeld. Und ich habe mich dann relativ schnell, ja, so schnell wie es halt ging, gelöst von vielen Verpflichtungen, die ich sonst so hatte. Wollte mich noch intensiver um die Kinder kümmern, die Großfamilie, das Wesentliche. Das Wesentliche, Onkel, Tante wohnen bei uns, also meine Freunde. Es war für mich immer klarer, weniger ist mehr. Aber ich hatte so einen riesen Apparat um mich herum aufgebaut, der vorher entstanden ist, mit so vielen Verantwortungen. Und das jetzt wirklich verantwortungsbewusst zu reduzieren, das hat mich so 5 Jahre, also 5 Jahre gedauert. Und mittlerweile, der Tod ist jetzt 10 Jahre her, lebe ich seit 5 Jahren sehr zurückgezogen, auch mit Jal völlig zurückgezogen. Auf Ibiza hauptsächlich, auf einem Bauernhof, sehr autark, mit eigenem Strom, eigenes Wasser, die Tiere, Landwirtschaft. Und bin ja auch Opa geworden mittlerweile. Mein Sohn hatte, und seine Frau beziehungsweise,
und mit Kinder. Alpakas. Du hast mir ja gerade hier diese wunderbaren Tiere gezeigt, genau, die man gleich irgendwie so mit so Steiftieren verwechseln könnte. Die sind so goldig.
Ja, genau, die sind jetzt auch mit eingezogen. Jetzt haben wir so 100 Tiere insgesamt hier. Und das ist ein richtiger Kinderzoo. Ich habe nochmal geheiratet. Also ich habe auch der Liebe nochmal eine Chance gegeben und Glück gehabt, so eine tolle Frau mit Kiki zu finden. Und wir leben, und sie ist ähnlich wie ich auch, die sich auch vor 10, 15 Jahren zurückgezogen hat aus diesem bunten, wilden Leben, will ich es mal sagen. Und wir leben hier wirklich ein Leben, was sehr natürlich ist. Haben viele Freunde, die uns besuchen. Die Kinder kommen alle. Sie hat auch 4 Kinder, erwachsene Kinder. Also es ist ein bunter Haufen. Und ich finde, die Weiterentwicklung, wo ich noch mittendrin stecke so, aber im ersten Stück ist es gelungen, dass diese neue Lebensphase, ich bin jetzt werde 56, spürbar eine neue Phase ist, die mir auch gut tut und die auch, finde ich, klingt jetzt doof, so ein bisschen altersgerecht auch ist.
Also hier so ein Rollstuhlweg habe ich noch nicht gesehen, aber vielleicht kommt der.
Ja, schauen wir mal.
Du hast ja dann 2 Jahre nach dem Tod von deiner ersten Frau dieses Buch, dieses Wunderbare geschrieben, Unverkäuflich. Ich finde, da verbirgt sich sehr viel Tröstendes, sehr viel Gebendes in dem Buch. Es zeigt so Licht am Ende jeder Dunkelheit. Was hat dich dazu bewogen, das zu schreiben? Denn das Schreiben ist ja, glaube ich, schon auch heilend. Aber dennoch muss der Schreibende alles noch einmal erleben. Er kann nichts verdrängen, er kann nichts vergraben.
Gut, das Buch habe ich schon vor dem Tod angefangen, vor Ankatrins Tod. Und wollte es eigentlich aufhören mit ihrem Tod. Und dann nach 6 Monate Trauer und Extremtrauer habe ich gedacht, nein, jetzt eigentlich erst recht. Und es ist auch Teil des Lebens. Der Tod ist aber ein Teil des Lebens. Und habe dann eigentlich viel reflektierter auch drüber geschrieben und auch viel auch aufarbeitend, was alles war, was mit uns gemacht hat, wie es weitergeht, um was im Leben eigentlich wirklich geht. Und der Titel Unverkäuflich sollte eigentlich sein, sich selbst treu zu bleiben, also sich nicht zu verkaufen, was wir ja irgendwie doch ständig tun. Wenn du die heutige Instagram-Welt anschaust, dann jeder will seinen 5-Sekunden-Fame haben. Aber was tun wir da eigentlich? Ja? Was ist das Wahre daran? Und ich finde, jeder spürt ja tief innen, was die wirklichen Werte sind. Aber wir wollen alle, wir haben Angst davor. Ich glaube, wir haben wirklich Angst davor, uns mit uns selbst zu konfrontieren. Wir haben Angst vor, am Schluss ist immer die Angst vor dem Tod, glaube ich. Das ist einfach das, was, was jeden so ein bisschen flüchten lässt und mit 1000 Anzügen, der eine ist ja der Ex-Anwalt, der andere ist die Mutter, der andere ist der Arzt. Also jeder hat immer seine ganzen Masken so ein bisschen an, die auch alle legitim sind, aber das Ego wird so zur Identität. Und das wahre Selbst, finde ich, das wirklich mal rauszuschälen und zu entwickeln, finde ich schmerzhaft. Also ich finde es nicht so, dass sagt, ich gehe jetzt in mich und gehe in die Tiefe rein. Man flüchtet so leicht davor und es geht immer diese Shortcut, wo man sagt, man könnte jetzt irgendwie, wie das ja viele machen, und die Abkürzung, wo ich auch merke, auf Ibiza gibt es ja auch viel, sagen wir mal, wie soll ich es nennen?
Aber so, Ablenkung?
Pseudo-Esoteriker, die glauben, mit der Pille haben sie jetzt, ne, das die neue Lebensweisheit entdeckt. Und ich glaube, wie alles ist es eine harte Arbeit und es ist eine harte auch Entscheidung, so weit gehen zu wollen, dass man wirklich tief zu sich geht. Und das passiert meines Erachtens am einfachsten durch eine Krise, wo man dann wirklich nicht weiß, wie es weitergeht und danach bereit ist, Sachen zuzulassen, die man vorher nicht sehen wollte. Und ich finde, ich habe viele Menschen kennengelernt in allen letzten Jahrzehnten, aus allen Bereichen. Und mir ist oft aufgefallen, die erfolgreichsten, so gerade im Unternehmertum oder auch im Sport, sind oft die, die ganz viel kompensieren müssen. Von früher, aus der Kindheit heraus, vielleicht nicht genug geliebt geworden zu sein oder sie nicht gesehen gefühlt zu haben oder viele andere Sachen. Und die aber immer weitermachen. Ja? Und dann denke ich so mit, gerade beim Unternehmertum, 50, 60, 70, die nicht aufhören können, weil sie einfach sich wirklich nicht echt konfrontieren wollen, wo ihre Ängste sind. Und so ging es mir auch. Also ich möchte mich gar nicht da besser machen. Aber ich habe dann doch den Weg jetzt eingeschlagen, um wirklich da tiefer zu gehen, ohne jetzt das im Hauptthema alleine zu machen. Ich lebe immer noch sehr bunt mit der Großfamilie. Aber es ist doch, sehe ich, elementar, um auch, wie ich vorher sagte, um gut zu sterben, sich selbst besser in der Mitte zu finden und besser kennenzulernen.
Also ist in deinen Augen auch das Schicksal irgendwo eine Chance?
Ja, auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, ich glaube, ohne das würden wir uns nicht verändern. Also ich glaube, es hat jeder, diese Up and Downs, das ist immer wieder Kämpfen und das Leben so schön es auch ist, aber es ist trotzdem ein Kampf. Keiner weiß die nackte Wahrheit und jeder bemüht sich so gut er nur kann. Aber ich finde schon, es lohnt sich zu kämpfen, auch wenn es anstrengend ist. Aber ich finde, es ist sehr gewinnbringend, wenn man sich selbst reflektiert und dann auch gelegentlich so mal diesen wirklich tiefen Frieden spürt. Mhm. Also das finde ich, also ich glaube, die innere Arbeit am Schluss ist wesentlich spannender wie die äußere Arbeit, aber muss erstmal den Weg dahin finden.
Ja, die Türe aufmachen.
Die Tür aufmachen.
Jetzt hast du ja damals zusammen mit deinen Kindern, die ja noch gar nicht so groß waren, diese Tragödie erlebt. Und gab es so eine Sache, wo du heute rückblickend sagen würdest, die hat euch eigentlich geholfen, da irgendwo weiterzuleben, nicht aufzugeben, wieder einen Horizont am Himmel zu sehen? Gibt es da einen Rat vielleicht für die Menschen, denen das gerade erst passiert ist?
Also ich glaube erstmal, dass jeder ganz anders unterschiedlich reagiert auf einen Tod, auf so ein Schicksal. Der eine will komplett seine Ruhe haben, der andere will nur drüber reden. Jeder will auf seine Art so ein bisschen flüchten. Und meine Kinder sind auch alle sehr unterschiedlich. Aber wir haben einen extrem großen Zusammenhalt, auch vorher schon gehabt. Und wir sind extrem eng und können uns alles sagen, können auch miteinander weinen. Also ich glaube schon, dass uns das noch mehr zusammengeschweißt hat, diese Erfahrung. Ich glaube, einen direkten Rat, wir haben auch damals auch mit Psychologen, Sterbehilfen gesprochen.
Ihr seid gereist.
Wir sind gereist gemeinsam.
Viele Dinge getan, um es zu bewältigen.
Genau, wir haben versucht.
Das kann man vielleicht gar nicht bewältigen, das klingt vielleicht blöd. Es bleibt ja immer da, oder?
Ja, du kannst. Ich glaube, und hat jeder seinen anderen Rhythmus, ich glaube, dass die Trauer eine unheimliche Kraft ist, so groß wie die Liebe, und dass man diese Energie umwandeln kann in Dankbarkeit, dass man wirklich dieses so einen Menschen gehabt zu haben, meine Kinder als Mutter, ich als Frau, dass man diese Dankbarkeit immer tiefer spürt. Und das merke ich jetzt, also nach den 10 Jahren, übrigens treffen wir uns, der Todestag ist jetzt am Ende September und wir treffen uns mit den Kindern allen, fahren irgendwo aufs Land hinaus, sind nur wir ein paar Tage zusammen. und wollen nochmal ja, einfach sie spüren oder einfach nur zusammen da sein und glauben, dass sie, dass er auch dabei ist. Mhm. Aber ich finde, dass jede Reaktion von jedem, ob das jetzt Wut ist oder Verzweiflung ist oder Aggression ist, dass alles wichtig ist, rauszulassen. Und ich glaube, das so mit sich alleine ausmachen, gelegentlich ja, aber insgesamt, glaube ich, ist schon die Gemeinschaft mit Familie, mit Freunden, die einen wieder auffängt, um das Leben auch weiterhin positiv anzugehen. Weil man neigt schon dazu, irgendwann auch in der Melancholie stecken zu bleiben und sich da fast wohlzufühlen. Also ich glaube, das ist auch irgendwann Disziplin notwendig, zu sagen, ja, wir machen weiter, wir gehen das Leben positiv an und wir integrieren den Tod eigentlich ins Leben.
Und wie ist das mit der Angst vor erneutem Verlust, vor diesem unfassbaren Schmerz? Du hast dich ja wieder verlieben dürfen, du hast wieder geheiratet, du hast mal in einem Interview gesagt, du bist nicht so ganz fürs Alleinesein gemacht. Aber begleitet einen dann plötzlich eine Angst, die vorher nicht da war? Oder hast du das Glück, dass das gar nicht in dir vorkommt?
Ich hatte es eher vorher gehabt, vor dem Tod von Ann-Kathrin. Und mittlerweile, nachdem ich es ja viel mehr integriert habe, dass der Tod ein Teil davon ist, finde ich es eher, also ich hatte vor 2 Tagen leider ein ganz trauriges Moment oder Schicksal. Mein Vater ist gestorben mit 81 Jahren. Es war erwartbar, er war krank die letzten Jahre. Aber wenn es dann passiert, auch bei allem Wissen mittlerweile vom Tod und auch aller Akzeptanz, wirft es dann doch wieder so tief rein und man fühlt sich noch näher als wie die letzten Mal, wo wir uns gesehen haben, ja, wo ich alles so resümiere und auch Momente hatte, wo ich mich erinnern kann mit ganz früh, mit vielleicht 6, 7 Jahren, was wir gemeinsam gemacht haben. Also es ist ganz gerade wieder aktuell bei mir jetzt da und ich fliege jetzt auch morgen hin und dann die Beerdigung und die Asche, wenn wir ins Meer streuen und tief bei ihm sein und aber auch da wieder im Moment, und das ist natürlich einfacher, jemand, der älter ist, als wenn jemand mitten aus dem Leben gerissen wird, die Dankbarkeit aufzubringen, aber sich selbst dieser Endlichkeit bewusst zu werden, eben wieder nochmal jetzt, das macht schon viel mit einem selbst, ja, und ich finde, dass auch das eine große Chance ist, sich sein Leben zu hinterfragen, immer wieder und nicht den Weg der Bequemlichkeit gehen. Und zu dem neigen wir alle. Gerade wenn es einem gut geht, dann denkt man sich, na komm, das schiebe ich mal raus und irgendwann werde ich mich damit beschäftigen. Aber ich merke es so auch mit einer Familie, mit Freundschaften, dass das immer tiefer geht. Dass es immer, ich weiß nicht, immer ehrlicher wird, würde ich sagen. Ja? Das kennst du ja auch wahrscheinlich, wenn du so ja. Zu viel Leute um dich herum hast, das wird so ein bisschen Smalltalk, ist alles nett, aber man sucht mehr diese tieferen Gespräche und den echten Austausch und wie geht's dem anderen wirklich und wie geht's mir wirklich, ja? Und sich da ehrlich zu sein und sich treu zu bleiben und sie nicht zu verkaufen, ist gar nicht so einfach, weil die ganze Gesellschaft darauf ausgerichtet ist, dass immer alles nach vorne geht und gut geht und jeder mit sich selbst zurechtkommt. Aber du siehst ja auch, wie viele Menschen Schwierigkeiten haben, gerade in der jetzigen Zeit, wo eben so viele Ängste auch geschürt werden. Also ich glaube, die Konfrontation ist elementar, aber sie ist auch mutig und sie ist anstrengend.
Und wie alt durfte dein Vater werden?
Papa war 81.
Aha. Deine Eltern haben sich ja, glaube ich, früh scheiden lassen.
Ja, ja.
Bist du dann bei der Mutter geblieben oder beim Vater aufgewachsen?
Ich war eher bei der Mutter, die ist Österreicherin, Vater ist Belgier und war dann 2, 3 Mal im Jahr immer in Belgien bei meinem Vater. Mhm. Aber hatte zu beiden ein sehr inniges
Verhältnis. Nur 2, 3 Mal im Jahr? Also
ja, das Urlaub.
Ah ja, okay. Schulurlaub, also es war jetzt nicht der Wochenendvater.
Es war zu weit weg. Es war dann Belgien, Österreich war...
Ja, und es war vielleicht auch damals noch nicht so... wie soll ich sagen, so in Mode wie heute, dass man sich das wirklich teilt zwischen Mann und Frau, sondern Vater und Mutter,
ja,
sondern
auch,
vielleicht
ja.
Einfach, dass mehr doch die Muttersache war.
Ja, ja, ja.
Und hast du dann dennoch ein inniges Verhältnis mit ihm aufbauen können? Also kanntest du ihn oder ist es zwar der Vater, aber man hat ihn gar nie wirklich kennengelernt? Mhm. Wie ist das für dich?
Also ich habe schon das Gefühl, dass ich ihn kannte und auch verstanden habe. Aber wäre es nicht immer so, wenn es nicht mehr möglich ist, hätte man sich gewünscht, man wäre sich noch viel näher gekommen und hätte viel mehr Zeit miteinander verbracht. Und das ging die letzten Jahre nicht mehr durch seine Alzheimer-Erkrankung.
Ah ja.
Also er konnte mich noch einigermaßen einordnen, wer ich bin, aber es war nicht mehr möglich, eben tiefe Gespräche zu führen. Und ich habe auch viel gelernt daraus, wie ich mit meinen Kindern umgehe, ja, und was ich da vielleicht auch überkompensiere meinen Kindern. Weil ich bin fast das andere Extrem, dass ich halt nicht klammere, aber ich bin so gern mit meinen Kindern zusammen, ich habe so eine Freude mit ihnen, jetzt die Enkel, die dazugekommen sind, also das ist für mich das Größte. Ja.
Dass man den Kindern vielleicht auch viel erzählt, weil, also ich habe das bei meinem Vater und meiner Mutter immer sehr geschätzt, dass sie sich auch uns Kindern gegenüber geöffnet haben.
Ja, und bei uns war es so, beide Eltern waren sehr beschäftigt. Das heißt, wir Kinder, also vier insgesamt, bin mit drei Schwestern aufgewachsen, haben uns eigentlich so ein bisschen selbst erzogen. Und ich war auch für meine jüngeren Schwestern so ein bisschen der Vaterersatz, der es nicht da war. Und war sehr früh in der Verantwortung auch. Und habe mir eigentlich dadurch, und deswegen beklage ich das gar nicht, ich finde es eher positiv, dass so wenig Zeit für mich da war oder uns da war, dass ich sehr schnell so klare Ziele hatte und auch eine Disziplin aufgebraucht hatte. Ich war zwar erst ein Rebell, also Schule ging gar nicht, aber ich war ja immer für was und nicht nur gegen was. Das heißt, es war okay, die Schule zu verlassen, aber was zu machen, was mich begeistert. Und das war halt der Moment Sport, Fußball ist dann geworden. Und so gesehen finde ich, macht jede Erziehung, ne? Sinn oder Unsinn, aber da das Beste draus zu machen, finde ich. Ja? Und das merke ich ab und zu jetzt meinen Kindern. Am liebsten würde ich sie ganz diese Erfahrungen nicht machen lassen, aber das war einfach die wichtigste Erfahrung, die ich gemacht habe, für mich allein da zu stehen und mich durchsetzen zu müssen und auch diese Ängste überwinden können. Ja. Und da hoffe ich trotzdem, dass ich meinen Kindern eine gute Balance gebe. Sie wissen, ich bin immer da, wenn irgendwas sein sollte, in jeder Beziehung. Aber ich freue mich auch, wenn sie wirklich versuchen, ihren eigenen Weg zu gehen. Und ich finde jetzt, klappt das wunderbar, was sie jetzt alle machen. Und mein Sohn ist jetzt ähnlich wie ich, hat die Schule beendet mit 16, ich mit 15, ist seiner Leidenschaft nachgegangen, Musik, ist ein deutscher Rapper, SDK ist sein Künstlername, gleichzeitig Vater und zwei Kinder, verheiratet und meine ältere Tochter auch. Ne?
Ist, also so mit dem Schulabbruch war er so ein bisschen auf deinen
Spuren. Da war ich ja gar nicht, also, das habe ich ihn voll verstanden.
Ich nicht. Ist ja schön, weil manchmal ist es ja auch so, dass wenn dann die Kinder so ein bisschen was wiederholen, dass man es dann gar nicht gut findet. Ja, also nicht Verständnis dafür hat und sie eher vielleicht vor diesem wahnsinnigen Fehler, den man meint, gemacht zu haben, zu bewahren.
Ja, vor allem ist die Schule im Vergleich zu mir auch damals, ist es nicht besser geworden, der Unterricht. Ja, ich finde das so eine Sünde, dass die Schulzeit, dass die Schulzeit, die ja die tollste Zeit des Lebens ist zum Lernen, nicht besser genützt wird. Ja. Und das ist ein Thema für sich. Brauchen wir eine extra Sendung. Ja. Aber deswegen habe ich es voll verstanden, dass er sagt, okay, das mit 16, das reicht ihm.
Du bist ja ein sehr feinfühliger, gebender Mensch. Spürst Schwingungen, Stimmungen, dein Gegenüber. Du kannst anderen auch immer eine Bühne geben, ihnen Aufmerksamkeit schenken, Mitgefühl zeigen, tolerant sein. Aber du ziehst auch deine Grenze. Du hast ja nach einer schweren Gesichtsverletzung beim Fußballspiel mehrere Wochen im Krankenhaus gelegen, als dann dein Trainer auf einmal einen neuen Torwart verpflichtete, ohne dich überhaupt zu fragen, wie es dir geht und ob du jetzt irgendwie vielleicht auch bald mal wiederkommst. In diesem Augenblick war es ja für dich auch irgendwie vorbei, also aus und vorbei mit diesem lukrativen Fußballgeschäft. Obwohl es dein Leben war, du bereits verheiratet warst, zwei Kinder hattest, die ja auch ein bisschen versorgt werden müssen. Du hast also einfach so deinen Kopf ausgeschaltet, losgelassen, auf deinen Bauch gehört. War denn das so die bitterste Erfahrung in deiner beruflichen, also die größte Enttäuschung in deinem beruflichen Leben? Oder war das letztendlich nur so der berühmte Tropfen auf den heißen Stein oder dieses Fass, also dieser Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt? Also war das irgendwie dieser Moment wirklich, der dich so enttäuscht hat? Also Enttäuschung bedeutet ja auch irgendwie was Gutes. Also enttäuscht werden. Also die Täuschung wird gelöst. Oder sagst du, also wenn ich ehrlich bin, hat das in mir schon länger rumort. Und das war dann wirklich das i-Tüpfelchen.
Ja, ja. Also ich finde das enttäuscht, wie du sagst, ganz passend. Weil das Fußball, ich war sehr sportlich, ich wollte immer Stuntman werden. Das gab's aber, da gab es keinen Beruf dafür. Ja.
Das gab's damals auch gar nicht.
Auch keine Ausbildung. Vielleicht in Amerika war das, hatte ich keine Kontakte. Aber das Fußball hatte ich ja nur angefangen, um Mädchen zu imponieren und eine Freundin zu bekommen. Ne? Und das hat ja auch funktioniert. Das war eigentlich der einzige Grund. Und nachdem ich nicht gut genug war, musste ich ins Tor. Also wurde ich Torwart, was ein bisschen mit Stuntman zu tun hatte. Dann ging es recht flott mit der Karriere zwar, mit Kaiserslautern, Bayern München und wo ich überall gespielt hatte. Fast zu schnell, aber in mir war ich kein weder Torwart, ich bin eher offensiv, ja, also keiner, der wartet, was passiert, sondern der am liebsten mitrennt und mitmacht.
Das war deine Aufgabe.
Genau, genau, ruhig zu bleiben. Und auch so eine Männermannschaft, ja, wo jetzt immer die 20 Männer, du hast die Sprüche, du hast immer ein Ziel. Das bin ich nicht vom Typ her. Ich bin ein Unternehmer, der jetzt liebsten ganz bunt und ganz viele Menschen um mich herum hat und Nationen und Ideen und spontan und Leute zusammenbringt. Und der Weg ist das Ziel und nicht nur das Ziel ist das Ziel. Und das war im Sport natürlich komplett anders. Da ging es nur, egal wie du als Mensch warst, es ging nur um die Leistung. Und das hat mich echt belastet und das war ich vom Typ her nicht. Und irgendwie war diese Verletzung ein willkommenes Alibi auch, zu sagen, ich höre auf. Das stimmt schon, die Vereinsführung kam nicht, um nachzufragen, wie es mir geht. Und ich musste eben lesen aus der Zeitung, dass sie einen neuen Torwart gekauft haben. Aber ich war eigentlich nicht böse, zumal ich voller Morphium war im Krankenhaus. Das war eher gut für die Laune. Aber ich habe die Karriere beendet. Wirklich spontan, was natürlich wirtschaftlich Schwachsinn war, weil davon haben wir gelebt. Was aber ganz interessant war und deswegen glaube ich immer, der Kreis schließt sich. Es war natürlich kein schöner Abschluss. Ne? Ich habe mich so früh reingehängt in Sport und habe nichts anderes gemacht wie das. Habe auch keine normale Jugend gehabt, habe nie Alkohol getrunken, war nie aus, also ganz selten aus, weil ich immer Angst hatte, ich bin nicht gut genug. Also habe ich extrem, extrem viel trainiert damals. Und was ganz schön war, 3 Wochen nach dem Aus von mir, kam ein Anruf, ob ich nochmal einspringen könnte, weil der Torwart, der für mich geholt wurde, hat sich den Finger gebrochen.
Und also dann, gleicher Verein.
1860 München war das dann. Und auf jeden Fall hatte ich die 3 besten Spiele meiner Karriere gemacht. Ne? Diese 3 Spiele, wo ich eingesprungen bin, mit ganz vielen Angeboten und wurde Münchner Fußballer des Monats. und hat auch schon Dedon gegründet im Krankenhaus und dachte, nee, das mache ich jetzt nicht zurück. Obwohl die Angebote wirklich gut waren, dachte ich, nee, das ist jetzt mein Verein, heißt Dedon. Und das war in einer Garage in einem Rhein-Eckenhaus, ja. In Dürnha bei Otto Brunn. Das heißt, da war nichts. Ne? Aber ich war so überzeugt, jetzt geht eine neue Phase meines Lebens los. Ich war damals 26. Das bin ich. Ich bin Unternehmer und ich kenne viele Leute und ich habe Ideen und keine Ahnung, wo es hinführen wird. Aber das habe ich dann gemacht. Und die ersten Jahre, teilweise bin ich Schweißnacht gebadet. Bin ich nachts aufgewacht und dachte, wie konnte ich bloß da aufhören? Weil nach einem halben Jahr ruft ja keiner mehr an. Dann bist du weg vom Fenster, wenn du aufhörst. Ja. Und die Firma war sehr schwierig, ging nur ganz langsam, ging es voran. Ich hatte auch mit allen wenig Erfahrung. Und hat so 6-7 Jahre mit viel Schulden dann auch behaftet, gedauert, bis die ersten Erfolge so kamen. Aber es war...
Hast du nicht auch erstmal Skier in der Garage irgendwie gebaut?
Das war Dedon, die erste Idee. Dann
mit Ach so, Dedon sollten eigentlich Ski sein?
Dedon waren Ski, So. Und Künstler handbemalt nach Wunsch des Kunden. Habe ich sogar im Frühstücksfernsehen bei Tommy Orner vorgestellt.
Passend zum Skianzug sozusagen.
Passend zum Skianzug. Hat aber keiner verstanden außer mir, weil es gab kaum Kunden und es war kaum Nachfrage. Aber ich war so überzeugt, dass es irgendwann klappen wird. Hat dann nicht geklappt, aber andere Produkte haben geklappt, die auch kreativ waren, wie eben die Möbel. Das Wohnzimmer für draußen habe ich dann versucht, an den Mann zu bringen. Aber auch da war eine lange Lehrzeit notwendig, bis dann irgendwann ein Erfolg wurde.
Ja, aber vielleicht haben die Menschen auch gespürt da in dem Verein, dass du jetzt frei bist. Das ist ja ein bisschen wie bei uns Frauen, habe ich zumindest immer den Eindruck, wenn wir einen neuen Freund haben oder einen Mann haben, der in uns verliebt ist, dann auf einmal kommen ganz viele andere Männer aus der Ecke und wollen einen auch. Ja? Also es ist doch irgendwie eigenartig. Ja, und wenn man einen sucht, dann kommt keiner.
Das stimmt,
das ist irgendwie die Magie, die wir nicht sehen können. Hatte der Fußball noch so einen Platz in deinem Herzen? Ist da manchmal so ein bisschen Wehmut oder so? Also wie fühlt sich das an, wenn du so an Fußball zurückdenkst? Oder bist du hier, du hast mich ja gerade durch dein schönen Garten geführt und da ist ja auch so ein kleiner Fußballplatz. Also halb Fußball, halb Basketball, halb Tennis.
Ja, ja.
Aber so ganz weg ist es nicht, oder?
Ja, spielerisch ist es noch da und ich bin noch recht fit eigentlich und spiel mit meinen Kindern und bald den Enkelkindern und auch einigen Freunden.
Aber du sitzt ja am Fernsehen jedes Mal, wenn ein Fußballspiel ist.
Oder? Lange war ich ganz weg. Aber jetzt ist es so, dass meine besten, engsten und längsten Freunde Trainer geworden sind. Der Hansi Flick zum Beispiel, mit dem bin ich ja was groß geworden. Oder Bruno Labbadia, Thomas Tuchel und Michael Oenning. Also viele Fußballer, die ich von früher noch kenne.
Freust und leidest du mit denen.
Deswegen schaue ich wieder Fußball eigentlich die letzten Jahre so. Und wir treffen uns dann immer hier in Ibiza und dann haben wir eine schöne Zeit zusammen. Und ich bin einfach so begeistert, dass ich wünsche mir, solche Trainer, wie sie jetzt geworden sind, damals so junge Spieler gehabt zu haben. Weil damals war wahnsinnig Druck und Angst wurde geschürt, wenn du einen Fehler machst. Also ich kenne so dieses Gefühl des Versagens, ja, dieses schrecklichen Versagens, wenn es nicht gut läuft. Und gerade beim Torwart, das ist so sichtbar. Und wenn ich jetzt sehe, wie der Hansi das macht oder Thomas oder Bruno auch, dass die den Spielern so viel Vertrauen schenken, ja, und so viel Zuversicht und so viel Kompetenz auch zutrauen, wie die Spieler sich da entwickeln, junge Spieler, die viel jünger waren wie wir früher und schon so großen Erfolg haben, das ist faszinierend. Und deswegen, wenn ich jetzt die Jungs treffe, reden wir jetzt weniger über Fußball, eher so Philosophien und auch eigentlich so ein bisschen Art Erziehung. Wie machen sie das, eben dieses Vertrauen, trotz diesem ganzen Drucks, der medial da ist, der von der wirtschaftlich da ist, das hinzubekommen, ja? Also ich bin echt begeistert gerade, was da gerade passiert. Aber vorher war ich wirklich, glaube ich, 20 Jahre im Fußball. Ich war auf einem Spiel mal. Und wir haben damals mit Edon, mit Oliver Bierhoff, auch ein Freund, haben wir die Nationalmannschaft bestückt mit Möbeln für die ganzen Hotels und so. Und sie kam mich ein bisschen in Kontakt wieder. Aber bei mir ist aber immer so, das war in allen Bereichen so, wenn es vorbei ist, vorbei. Das ist auch jetzt mit Edon. Mhm. Ne? Ich habe mich vor 3 Jahren auch gelöst und das übergeben Edon. Nach 26 Jahren, die Zeit war um. Und das merke ich dann einfach. Und ich finde, so nachzutrauern oder ständig noch dahin zu fahren und das weiß ich, das mag ich nicht. Ne? Ich
find's, schaust lieber nach vorne als
zurück. Ja, aber auch so viele anderen. Es ist viel klarer, dass man nicht so Nostalgie lebt, sondern wirklich, man hat einen Schnitt gemacht, der war sehr bewusst und jetzt den nächsten Schritt angeht und mal gucken, wo der hinführt.
Aber ich muss jetzt doch nochmal zurückkommen auf das, was du vorhin gesagt hast. Also du hattest kein Talent.
Mhm.
Also du hast alles sozusagen, du warst sportlich, du hast alles mit Leistung kompensiert. Aber dann machst du dich doch schon ein bisschen klein, weil du hast doch schließlich, glaube ich, wenn ich richtig gelesen habe, wurdest du sogar mit 14 von diesem brasilianischen Superstar Pelé für seine Talentschmiede in New York aufgenommen. Und mit 16 hast du dann schon in der A-Jugend von, glaube ich, Kaiserslautern gespielt. Und 86, wie gesagt, wurdest du ja dann von Jean-Marie Pfaff den Bayern sozusagen empfohlen als Ersatztorwart. Also gar kein Talent scheint mir da nicht so ganz der Wahrheit zu entsprechen.
Ja, also ich glaube, Talent für die Bewegung hatte ich, ja. Also ich konnte springen, fliegen, auch einen Ball fangen. Aber
echt?
Aber um darauf zurückzukommen, mit 14 hatte ich noch keinen Verein. Normal fängst du mit 6, 7 Jahren an. Ich hatte mit 14 im Park gespielt, so ein bisschen mit irgendwelchen Verrückten. Das war mehr Faustball wie Fußball. Aber ich habe dann gewonnen mit Pelé und gemerkt, Mensch, da kann ich vorankommen.
Aber das war ein Wettbewerb.
Das Wettbewerb, genau. Die besten 11 deutschen Jungfußballer wurden gesucht, von 7.000 insgesamt, die sich beworben hatten.
Oh.
Und wie gesagt, ich war da im Tor und hat vorher nur in Parks gespielt, nie im Verein. Und das lief dann glücklich, weil es kamen viele Bälle auf mein Tor und dann konnte ich mich auszeichnen.
Du konntest viel halten.
Aber es vielleicht doch ganz witzig war die Geschichte, obwohl ich schon echt, kann sie selbst kaum noch hören, aber es ist im Nachhinein, finde ich, wirklich einmalig, weil es wird es wahrscheinlich in der Form nicht mehr geben. Ich war damals, nach Kaiserslautern, musste ich nach Belgien zur Armee, 10 Monate, also Pflichtarmee, und habe dann bei einem Zweitligisten gespielt im Tor und war auch ganz gut, aber irgendwann habe ich einen riesen Fehler gemacht und der Trainer hat mich dann degradiert und ich durfte nicht mehr spielen. Und ich hatte einen Streit mit dem Verein und bin rausgeflogen. Und dann habe ich 3 Monate im Park mit Rentnern trainiert in Brüssel. Und mir ging das Geld aus und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich einen Freund in Frankfurt angerufen, Dieter Kitzmann, der dort spielte in Frankfurt. Und ich habe gefragt, kann ich bei dir pennen im Hotel, wo er gewohnt hat, und bei Frankfurt mittrainieren? Ja? Er sagt, ja, fragt mal den Trainer, aber klar kann ich kommen, auf jeden Fall. Und dann nach ein paar Tagen sitze ich beim Frühstück und Jean-Marie Pfaff war zufälligerweise zu Gast dort. Und 2 Belgier, ich spreche ihn an, total nervös, und haben uns gut verstanden. Und bevor er weggehen wollte, sage ich, komm mit in die Garage, in die Tiefgarage, ich will dir was zeigen. Und ich hatte einen Ball dabei gehabt und habe dann gesagt, bitte schieß auf mich drauf, ich will dir zeigen, wie gut ich im Tor bin. Und das haben wir dann eine Stunde in der Tiefgarage. Und dann ist er zurückgefahren nach München. Aber ich wusste, und die Situation habe ich ganz oft, ja, im Leben gehabt, auch geschäftlich, dieser Moment wird irgendwas verändern. Irgendwas wird kommen, was ich mir jetzt nicht erklären kann, aber ich weiß, das war jetzt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Moment. Und das kennst du vielleicht auch, wenn du jemanden kennenlernst, ne? Das erste Verlieben sowieso, ja. Aber auch so, auch geschäftlich. Du lernst jemanden kennen, du weißt, mit dem willst du was Tolles machen, oder ein Künstler, du weißt es nicht. Aber es sind diese Momente, da stimmt alles. Und so war es dann auch. Nach 3 Wochen hat sich der damalige Ersatztorwart von Bayern das Bein gebrochen und einen Kreuzbandriss gehabt. Und Jean-Marie hat mich dem Uli Hoeneß empfohlen. Und der wiederum hat mich eingeladen, zu Bayern zu kommen, als Probetraining. Aber es war ja undenkbar. Ich war arbeitslos, mit Rentnern im Garten gespielt vorher oder im Park gespielt. Jetzt bin ich morgen bei Bayern mit damals auch der besten Mannschaft der Welt. Und ich hatte natürlich riesen Angst. Und bei mir ist es so, und ich glaube, da gibt es eh nur 2 Möglichkeiten. Entweder du ziehst dich total zurück und hast Angst.
Versteckst dich.
Versteckst dich, genau. Oder du übertreibst. Und ich neige dazu, in solchen Momenten einfach ein bisschen zu übertreiben und die Angst selbst nicht spüren zu müssen. Und als ich da hinkam zu dem Probetraining, hat der Udo Lattek, auch damals einer der besten Trainer der Welt, mich kurz vorgestellt. Ja, ist ein junger Belgier, der macht heute ein Probetraining bei uns. Und ich aus Unruhe heraus oder Nervosität heraus habe gesagt, nein, mein Name ist Bobby de Kaiser, ich bin 21 Jahre alt und ich bin unschlagbar.
Oh.
Also einmal so ein Plöff und die ganze Mannschaft.
Da wäre ich gern dabei gewesen, wie sie geschaut haben.
Also Hansi Flick fragen, der war ja dabei damals, der war ja auch Spieler. Und alle schauen mich an und jetzt muss ich natürlich liefern. Aber ich war so voller Adrenalin, ich war so voller positiver Angst, dass ich wirklich unschlagbar war. Ich war in dem Training so gut, dass sie sagt, nee, okay, das haben wir selten gesehen, also bitte bleib noch 2 Wochen länger, dann können wir wirklich abschließend beurteilen, ob wir dich unter Vertrag nehmen. Und ich war 2 Wochen weiterhin unter Adrenalin und dann kam der Vertrag, ein 2-Jahres-Vertrag für Bayern München. Und so eine Story, so eine Karriere, die kann es heute nicht mehr geben, weil da gibt es 1000 Scouts, da gibt es die Schulen vorher, da gibt es, heute ist ja alles fast schon ein bisschen computermäßig betreut.
Gott, die anderen müssen ja von Neid zusammengebrochen sein.
Aber ich muss sagen, im Nachhinein, also es war irre, es war toll und gerade in Belgien eine Sensation, 2 belgische Torleute bei Bayern München. Aber es kam eigentlich zu früh im Nachhinein. Ich war ein bisschen überfordert, auch so weiß ich, hatte vorher nichts oder kaum Geld zum Leben. Auf einmal hatte ich so ein Gehalt vom Bankdirektor und ein Auto und eine Wohnung und einen Bossanzug und alles war auf einmal da, über Nacht. Und ich glaube, das ist einfach, man überschätzt sich dann sehr schnell. Mhm. Und ich dachte eigentlich, ich bin besser, wie ich bin. Und auf Dauer kam ich dann ein bisschen zurück in meine Schranken und habe dann irgendwann auch gemerkt, ich muss eine Stufe runter und bin dann zu Nürnberg gegangen von Bayern, habe bei Bayern gekündigt, den Vertrag. Wir hatten verlängert mit Uli Hoeneß nach einem Jahr.
Die haben sich eingerahmt, die Kündigung, oder?
Ich weiß auch,
gibt's das überhaupt?
Ja, aber ich war aber das Unternehmertum. Ich kann kein zweiter Mann sein. Ich kann jetzt nicht gucken, was die anderen machen und nicht mitspielen.
Ja, das wollte ich dich nämlich gerade noch fragen. Im Tor kann ja nur einer stehen. Das klingt wahnsinnig nach so einer steilen, zähen, harten, ja, steinigen Karriereleiter. Oder nach einem wirklich schweren Weg. Was muss man, ich meine, du bist ja wirklich, du strotzt ja vor Selbstbewusstsein, zumindest wirkst du so. Aber wie muss man denn da sein, wenn man da jahrelang womöglich auf der Bank sitzt und immer nur, eigentlich ja nur hoffen kann, dass der jetzt sich wehtut, der Torhüter, damit man dann auch mal rein darf, also beim Spiel.
Ja, also ich glaube, musst rationaler sein wie ich und geduldiger. Aber für mich kam es nicht in Frage. Also ich selbst Bayern München und mein Nachfolger nach mir blieb 12 Jahre zweiter Mann. hinter Oliver Kahn. Und also das ist eine andere Mentalität, das ist ja. ein anderer Typ. Und ich bewundere diese Leute, dass sie so eine Ausdauer haben, zu warten, bis ihre Chance gekommen ist. Aber ich kann das nicht.
Hatte halt was anderes auf dich gewartet.
Ja, ne? das stimmt wirklich, ja. Und ich habe dann auch relativ schnell mit dem Fußball, also ich war ja bei 21 Bayern, mit 26 war es dann vorbei, nach dieser Gesichtsverletzung. Und dann ging schon die nächste Phase los. Also ich war ja nicht so nach einer langen Karriere, es war nur 8 Jahre Profitum. Und dann das Neue, ich war so Feuer und Flamme, hatte so viel Energie für Dedon. Und es hat gepasst. Also im Nachhinein, es hat gepasst.
Du siehst wirklich blendend aus.
Oh, du auch, danke.
Bist du eigentlich so der Schwarm fast aller Frauen? Also ich kenne eigentlich, glaube ich, gar keine, die dich sagt, oh, der Tolle. Wie ist denn das eigentlich so, als Mann so gut auszusehen? Ist das immer eine Freude oder ist es auch manchmal eine Last?
Also ich habe mir jetzt noch keine Gedanken darüber gemacht, weil ich finde...
Ja, aber als Mann ist es ja was anderes.
Nein, aber ich finde immer, weißt du, wenn du dich gesund fühlst und in deiner Mitte bist, dann hat jeder Mensch eine tolle Ausstrahlung und eine tolle Energie. Und ich finde das rein Äußerliche einfach nicht sehr, sehr relevant. Weil du triffst einen Menschen, egal wie berühmt oder bekannt er ist, wenn die Energie nicht stimmt, dann ist das alles so nichts wert, finde ich. Ja?
Ja, aber du siehst dich ja auch nicht.
Ja,
du schaust ja nur aus dir heraus.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass es ein... Ja, irgendeine Resonanz bekommt man ja. Also nicht nur wegen der Aura, die man hat, sondern natürlich auch, wenn man ein Foto von dir sieht, wenn man dich vielleicht mal nur im Fernsehen kurz sieht. Also vielleicht, wenn man dich noch gar nicht kennt. Mhm. Und mich hätte jetzt nur interessiert, war das auch manchmal eher ein bisschen unangenehm, weil vielleicht manche Leute dich dadurch irgendwie anders eingeschätzt haben, die dich vielleicht ein bisschen mit Vorurteilen belastet haben? Oder war das bei dir eigentlich absolut nebensächlich, wie du aussahst?
Ja, komplett.
Also, oder aussiehst.
Ja, hat mich nie interessiert. Mhm. Mich interessiert, wie ich mich fühle und ob ich jetzt gerade dieses extreme Sportlertum am Anfang so, das ist so ein tolles Gefühl, so ein klares, so ein pures Gefühl, ja. Da brauchst du keine Drogen nehmen. Das ist sowas von schön, wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst. Und mich war immer dieses, was ich jetzt auch hier mache, weißt du, morgens früh aufstehen, schwimmen gehen. Ich bin immer mehr eine Stunde oder ich gehe Felsen springen oder ich gehe mit Hunden spazieren oder spiele ein bisschen Fußball. Also dieser Bewegungsdrang, ja, das für mich so, da fühle ich mich gut. Und dann fühle ich mich auch irgendwie auch sicher und irgendwie klar, aber dass ich jetzt irgendwie so ein Mädchenschwarm war, das kann ich echt nicht sagen. Und das war ich war eher schüchtern. Ich war immer sehr schüchtern, glaube ich, und musste mit irgendwas Besonderem kommen. Eben eine Mutprobe bestehen oder irgendwie, weiß ich, einen gewissen Ruf mir aneignen, ne? Weil ich mich nicht getraut habe, jemanden anzusprechen. Also das war, also ein Playboy war ich nie, vielleicht ne, im nächsten Leben, aber bislang ist mir das nicht gelungen.
Ja, aber du hast gesagt, du hast dich schon immer auch auf das Spielende gefreut, weil dann ja sicherlich auch ein paar Groupies da standen.
Also ich glaube, das wird echt, damals nein, das wird echt überschätzt, glaube ich. Heute viel eher. Also was sich im Fußball da jetzt auch entwickelt hat, die letzten Jahre oder letzten Jahrzehnte.
Ach, war das früher nicht so?
Nein, heute sind ja Megastars, ne? Die ganzen Spieler und es ist ja auch jeder sein Instagram-Account mit ein paar Millionen Klicks. Ja?
Ich war früher mal so in Günther Netzer verliebt. Also ich fand, die waren auch schon Megastars. Also oder?
Es gab so ein paar, das stimmt. Ja, ist recht, es gab so ein paar, die waren wirklich so echt besonders. Aber eigentlich, dieses ganze Drumherum war früher ein Bruchteil von heute. Gar nicht, ne? Ich zeig dir mal ein altes Foto von mir mit Schnäuzer und Ponyfrisur, also du wärst...
Hatte mein Sohn letztens auch so Schnäuzer, da habe ich gedacht, oh Gott, ist der aus wie Tom Selleck. Also genau. Ich weiß nicht, irgendwie so, wahrscheinlich meine Generation hat ein bisschen Schwierigkeiten mit Schnäuzer.
Ja. Nee, was ich aber finde, um das abschließend zu beantworten, ich finde, das ganze Leben ist ein Flirt. Weißt du, das ist alles, es ist ja diese Energie zwischen Menschen und Gruppen und ich finde, man kann so viel bewegen, ne? Alleine, gemeinsam, in der Energie einer Gruppe. Und das hat mich immer fasziniert. Und guck mal, bei Dedon zum Beispiel, ich hatte nie eine Ahnung von Möbelproduktion oder von den ganzen einzelnen Bereichen. Aber ich hatte immer ein gutes, glaube ich, Gefühl für Menschen und Empathie mit Menschen. Und habe so herausgefunden, was sie wirklich begeistern kann oder könnte. Und dadurch, glaube ich, ist eine Firma entstanden mit Leuten aus, ich glaube, 30 Nationen, die wir hatten. Unsere Höchstzeit war mit 3000 Mitarbeitern weltweit. Aber es war eine echte Energie da. Es war wirklich was da, wo jeder Lust hatte, morgens zur Arbeit zu kommen, seine Sache zu machen. Aber alle konnten es besser wie ich. Und das war schön daran, dass ich mich da einfach nur so ein bisschen wie so ein Zirkusdirektor fühlen durfte und auch war, ohne jetzt denen sagen zu müssen, was sie genau machen. Es gab Grundziele, aber ich wollte einfach... Guck mal, keiner braucht Luxusgartenmöbel, aber alle brauchen Gemeinschaft, Liebe, Miteinander, eine Story, eine Geschichte, die aber echt gelebt werden muss, die jetzt nicht irgendwie in Marketing sich jemand ausdenkt, die gelebt wird. Ja? Und ich finde so, was wir mit Dedon gemacht haben und auch darüber hinaus, ist eigentlich so eine Art, finde ich, als Unternehmer, am Anfang nicht, aber später, wenn es dann läuft, hat man so eine Robin Hood-Funktion. Und für mich war es so, ich mache die teuersten Möbel der Welt und das lief ja auch mehr als gut. Aber das Geld geht weiter. Das Geld bleibt es nicht, dass ich mir ein drittes Auto kaufen kann, sondern das Geld geht irgendwie weiter. Eine Stiftung, die Sinn macht, wie kann man, die Mitarbeiter gut bezahlt sind, Schulen in den Philippinen, die wir eröffnet haben. Also wirklich ein Kreislauf, der funktioniert. Und normalerweise läuft es ja so, dass Leute bis 60, 70 ihr Vermögen gemacht haben, nicht losgelassen haben und dann überlegen, was mit dem vielen Geld machen sollen. Sind aber eigentlich zu alt dafür und die Energie aufzubringen, nochmal wirklich das Ganze rund zu überlegen. Und ich finde diesen Kreislauf sehr früh. Und ich glaube, das im Moment tut sich da auch viel in der Welt, sehr früh anzugehen und wirklich, dass für jeden, der in die Arbeit kommt, aber für jeden macht Sinn und jeder ist ein Teil davon. Und keiner ist besser oder schlechter wie der andere. Ist einfach, und das, wenn du vorher gefragt hast, ob mir noch was fehlt im Fußball, nein, im Unternehmertum merke ich schon, da könnte ich eigentlich noch eine Menge bewegen, weil ich diesen Kreislauf so verstanden habe. Und ich glaube, ich ruhe mich noch ein bisschen aus jetzt, aber ich denke viel darüber nach und gerade in der jetzigen Situation, wo die Welt sich so neu findet, ne, glaube ich, ist das wichtiger wie je zuvor.
Hast du eigentlich in deinem Leben immer alles erreicht, was du dir in den Kopf gesetzt hast? Weil da gibt es ja diese wahnsinnig süße Geschichte mit dir und deiner ersten Frau, die du, glaube ich, in der Tanzschule kennengelernt hast. Und da wollte sie dir gar nichts von dir wissen. Mm-hmm. Und dann hast du sie Jahre später in der Hotellobby wieder getroffen. Und dann hast du irgendwie gesagt, was machst du im Juli? Und genau. Sie sagte, wieso? Und dann antwortest du, ja, ich will dich heiraten. Mhm. Oder da will ich dich heiraten. So irgendwie so eine süße Geschichte, wo ich dann denke, also, aha, das ist vielleicht so ein Typ, alles, was du dir in den Kopf setzt, klappt irgendwie auch. Oder gab es auch mal Dinge, wo du gesagt hast, das will ich unbedingt machen? Und es ging aber nicht.
Ja, vieles, ja, wahnsinnig vieles, ja. Aber ich finde es halt, ein Teil davon ist, dieses Scheitern. Ich habe schon, sagen wir so, viele Versagensängste auch gehabt und viele Sachen, wo ich gescheitert bin oder ich nicht versucht habe vielleicht. Aber insgesamt lebe ich so ein bisschen in meiner eigenen Welt. Ich nehme mir einfach Sachen vor und ziehe sie durch und überwinde damit auch ein bisschen die Angst, diese Versagensangst. Es könnte ja nicht klappen oder ich muss mich erklären, da tue ich mir eigentlich schwer. Also ich kann nur... was selbst mache, ich könnte jetzt nie angestellt sein, ich könnte es einfach nicht, würde es gerne, aber ich habe diese Eigenschaft nicht. Ja. Und also ich muss einfach das Ding durchziehen, auch ein bisschen mit meiner Geschwindigkeit so nach vorne preschen und da klappen einige Sachen, auch viele nicht so, aber insgesamt ging es ja gut mit den meisten Sachen, die ich mir so vorgenommen habe. Ja, aber das ist ein bisschen auch wie ein Spiel. Ja. Es ist wie ein Spiel und ich akzeptiere das Verlieren auch, ich kann auch recht gut verlieren. Also ich habe jetzt nicht den Ehrgeiz, dass ich da unbedingt der Beste sein muss, sondern im Gegenteil, sondern dass viele Leute da mitmachen und irgendwie die Ideen gut finden und da so eine Bewegung draus entsteht. Ja, das finde ich eigentlich spannender, wie jetzt, dass ich da oben stehe und das bin ich alleine, ne? Und habe da vielleicht allein mein Ziel erreicht. Ich möchte Leute mitnehmen mit den Zielen, aber ich möchte jetzt nicht, ich hasse eigentlich Leuten zu sagen, was sie machen sollen. Ich habe das nie gern gemacht, auch in der Firma nicht, sondern ich möchte so mit der Energie mitziehen, es ist schon ein Ziel, also wir machen jetzt sag mal, die schönsten Möbel der Welt, ne? Aber nicht genau wie. Das wird dann entstehen und so ist es auch entstanden. Ich habe zum Beispiel in der Krise damals, ich habe die Firma ja mal teilverkauft 2006 und 2009 zurückgekauft zu 100%, weil ich nicht ganz zufrieden war, wie die Leute das machen wollten. Und dachte ich, in dieser großen Wirtschaftskrise damals oder Finanzkrise, die es war, ich kaufe die Firma zurück, gebe wieder ganz, ganz viel Geld rein, weil ich einfach jetzt alle Ideen auf den Tisch bringen wollte und nicht warten, bis die Krise vorbei ist, sondern gerade jetzt in der Krise, ist wie beim Fußball, weißt du, angreifen, wenn du zurückliegst, wollte ich eigentlich irgendwie Lebensfreude reinbringen und alles und habe dann die Möbel genommen mit vier Container, 40 Leute von der Firma und sind ein Jahr um die Welt gezogen und haben die Tour de Mode gemacht. Die Tour de Mode war das Fotoshooting Und ich habe gesagt, ich war teilweise dabei, nicht immer. Die Möbel sind nicht im Mittelpunkt, sondern die Menschen. Ne? Und wir waren
also hast du nicht da auch mit Bruce Weber fotografiert?
Ja, genau,
den finde ich so einen tollen Fotografen.
Haben wir auch gemacht. Ne?
Ja,
und weißt, das war so eine ehrliche Geschichte. So.
Genau.
Und das wurde wirklich einer der verrücktesten Kataloge der Welt damals. Aber es hat mit Möbeln wenig zu tun gehabt. Und das liebe ich so, weißt du, dass die Sachen zusammenbringen. Und es geht immer um die, es klingt so doof, aber es geht um Energie. Und da kannst du alles machen. Und wenn du jetzt siehst, nochmal beim Hansi, der Hansi wird, er war letztes Jahr da, da haben wir uns lange unterhalten über seine Zukunft. Dann wurde er gerade Co-Trainer von Bayern und jetzt der erste Trainer. Und er schafft das über so eine Empathie mit den Spielern, so eine positive, ehrliche Energieart. Ne? Der muss sich nicht verstellen. Also es ist faszinierend, finde ich, dass es auf dem hohen Riesenniveau, auch im Sport, so möglich ist, ne? Leute mitzunehmen. Es geht um viel mehr als nur Ergebnisse. Es geht um das Miteinander. Und das ist einfach, glaube ich, was vielerorts so in dieser westlichen Welt verloren haben, dieser Konkurrenzdruck. Und wenn ich mir die Jugend anschaue, die haben auch einen Riesendruck. Auch das Instagram ist ja nicht ein Zueinanderfinden, das ist ja jeder, sich selbst darzustellen und vielleicht dann wirklich einsam zu sein, weil man halt drei Klicks weniger hat. Also ich glaube, dass man sich einfach wieder finden muss, wir uns näher kommen sollten mit unserer eigenen Natur und da auch wieder, Leute mitnehmen, aber ohne diese ständige Messbarkeit und Konkurrenzgehabe. Also das hoffe ich, dass es vorbei ist.
Aber nochmal zurück zu dem, was du gerade gesagt hast, dass du deine Firma, also diese Anteile oder Anteile deiner Firma mal 2006 abgegeben hast. Mein Mann, der Extremkletterer Stefan Glowatz, hat lange eine Kletterschuh- und Bekleidungsfirma Red Chili gehabt und hat die auch vor einigen Jahren verkauft mit seinem Partner zusammen. Und ist jetzt dann nur noch so als Berater tätig. Und dennoch sehe ich natürlich immer tagtäglich, kann er nicht wirklich loslassen, nicht gut überlassen, seine Leidenschaft nicht wirklich begraben. Er kämpft, er hadert, er leidet mit vielem. Es ist schon schwer für ihn. Und du hast dann gesagt, dass du es wieder zurückgekauft hast. Das kenne ich auch irgendwie von ihm, wo er dann so einen Moment hatte, wo er gesagt hat, jetzt kaufe ich es wieder zurück. Ja, so, wir verkaufen Haus und Hof, wir verkaufen die Firma wieder. Ich konnte ihn abhalten. Ja. Aber was war das denn? Nicht, dass du es wieder zurückgekauft hast, das kann ich sehr gut verstehen. Aber warum hast du es überhaupt verkauft? Also das erste Mal.
Ja, ich habe es nicht ganz verkauft, ich habe die Minderheit verkauft.
Okay, aber... Trotzdem hast du ja gesagt, ich will das nicht mehr alleine machen.
Ja, also ich aus mehreren Gründen. Erstmal hatte ich vor, eine Stiftung zu gründen mit sehr viel Kapital und auch eigenem Geld, weil ich hatte nicht die Erfahrung, Geld einzusammeln jetzt und Spenden einzusammeln und dann nicht verantworten zu können. Also ich wollte die Stiftung aus komplett eigenem versteuerten Geld anlegen und da brauchte ich viel Geld. Wirklich sehr, sehr viel Geld, weil es viele Projekte waren weltweit. Das war ein Grund. Ich wollte Familie absichern und das ist so, doch auch eine Großfamilie, auch einige Freunde absichern. Es war ein Angebot auch, was wirklich auch enorm war auf der einen Seite, aber auch von Leuten, die ich das Gefühl hatte, die haben sich ein Jahr angeschaut und die auch verliebt waren in das, was wir gemacht haben. Die fanden das so toll, da mit dabei zu sein. Nur das System an sich, dieses Private Equity, das kannte ich vorher nicht so richtig, das funktioniert so nicht. Wenn die Zahlen runtergehen, dann wird gespart, statt ausgegeben, statt angegriffen. Ja? Und da kamen wir dann irgendwann in Schwierigkeiten, dass ich gesagt habe, nee, ich kann jetzt nicht irgendwie einsparen und Leute entlassen. Im Gegenteil, die Krise geht vorbei. Wir müssen jetzt wirklich innovativ sein, voll investieren. Eben Tour de Mot zum Beispiel. Und das konnten die, sie wollten das, aber sie konnten nicht, weil die haben ja tausende Firmen und müssen überall gleich reagieren. Das heißt, die sparen dann überall ein, zwei Jahre, bevor sie wieder investieren. Und das war mir nicht, ich verstehe es, wenn man rein wirtschaftlich denkt, auch kurzfristig denkt, aber langfristig fand ich immer wichtiger, dass die Marke erhalten bleibt, dass es eine Geschichte ist, ne?
Also du bist ein bisschen naiv.
Ich bin total naiv und möchte auch teilweise so sein. Aber es kam noch was dazu. Es kam eigentlich eine innere Angst dazu, die finde ich, der ich mich auch stellen muss. Und die Angst war beim Rückkauf, wenn wir beim Rückkauf jetzt reden.
3 Jahre später, glaube ich.
Drei Jahre später, dass die gesagt haben, also wir müssen uns treffen in London, ein großes Meeting machen und überlegen, wo wir jetzt einsparen können. Und dann kam ich dahin und dachte irgendwie auf dem Weg dahin, ich kann mich nicht erklären. Ich habe Angst, mich zu erklären, weil irgendwie muss ich jetzt die Hosen runterlassen in meiner eigenen Firma. Ja, die sind beteiligt, aber eigentlich, ne, ich will mich nicht erklären. Ne? Ich fühle mich da irgendwie gefangen so. Und mit diesen ganzen Zahlenmenschen um mich herum.
Also das war ein komisches Gefühl.
Es war ein schreckliches Gefühl. Das hatte ich in der Schule früher auch so. An die Tafel gehen, mich erklären. Und da bin ich echt, teilweise habe ich gestottert vor Angst, weil ich dachte irgendwie, ich war nicht vorbereitet. Wurde überrascht, weil ich in Gedanken woanders war, in irgendwelchen Träumen. Und so ähnlich kam ich mir da auch vor diesem großen Meeting. Und dann, ähnlich wie bei Bayern damals, mit der Geschichte, ich bin unschlagbar, war ich an diesem Riesentisch und habe die gar nicht reden lassen, habe sofort erklärt, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Und entweder ich kaufe es zurück oder sie übernehmen es weiter. Aber es wird kein Mittelding geben. Also es geht nur
also du raus,
volle Kraft voraus. Ich ganz raus, aber ich wusste, die werden es nicht ganz kaufen. Und dann waren sie eigentlich schon enttäuscht, weil sie hätten gern weitergemacht auf ihre Art. Aber ich sage, es geht nicht, das mache ich nicht. Ja? Und habe es dann zurückgekauft. Innerhalb von 2 Stunden ging das. War jetzt nicht irgendwie, ne? Ja, das war jetzt ganz... ich habe es nicht groß geplant gehabt.
Also auf dem Hinweg geplant? Nein,
Es ist so entstanden. Es war nachts kam der Anruf, also abends kam der Anruf. Dann war ich in Genf nach London geflogen. Und da habe ich schon dieses Unwohlsgefühl gespürt, dass ne, ich kann mich hier nicht erklären.
Aber hattest du das Geld noch?
Welches also Geld
du, noch? Du musstest doch erst
ja, mal... Ja, das hatte ich noch. Ja, ja.
Ach so.
Also ich hatte genug Geld.
Ja, aber ich meine, manche geben sie auch gleich aus, wenn sie es mal ja, bekommen.
Von so doch, nee, viel war schon weg für diverse Sachen. Aber ich habe ja auch viel günstiger zurückgekauft. Aber ich habe die Schulden mit zurückgekauft. Was vorher schuldfrei war, habe ich die auch mit zurückgekauft. Danach ging es dann super nach vorne mit diesen ganzen Verrücktheiten, Tour de Monde. Und ich habe dann die Insel auf den Philippinen gekauft. Und wir haben dann alle Journalisten, alle Designer eingeladen auf die Insel. Und es war wirklich ein Rausch. Es war echt fast ein Rausch. Mhm. Und mein Plan war, jetzt legen wir richtig los und machen eine wahnsinnig tolle, natürliche, menschliche Lifestyle-Firma. Aber mit lauter von Ideen und es ging in Mode, es ging in alle Bereiche, in Hotels.
Ich weiß, du hast ja auch tolle Designer beauftragt, die dann auch Möbel designen durften für Dedon. Genau. Also es war ja wirklich eine Lifestyle-Brand.
Ja, und ich war kurz davor mit Guy Liberté, das ist der Gründer vom Cirque du Soleil. Wir sind Nachbarn hier, mehr oder weniger auf Ibiza. Haben uns ein paar Mal getroffen in Montreal und hier und haben ein ganzes Konzept gemacht, die Dedon Cirque du Soleil Kollektion, wir haben eigene Shows zusammen gemacht. Also es ging volle Kanne los, 2010. Und dann ist meine Frau gestorben. Und dann war...
Ja, die Energie nicht mehr da. Aber 2014 hast du ja dann die Firma nochmal abgestoßen. Und jetzt gehört sie dir gar nicht mehr.
Ja, also mir war klar, ich möchte eine Übergabe machen. Ich möchte eine Übergabe finden, auch nicht mehr Cirque du Soleil, also nicht mehr, wo ich selbst so involviert sein muss, sondern wie kann ich das machen, dass die Firma, dass die Mitarbeiter ihren Job behalten, dass es nicht eine Finanzinvestoren sind, dass es eine Familie, hoffentlich schwer zu finden ist, die das langfristig sieht, so wie ich auch. Und so jemand habe ich gefunden in der Schweiz. Das heißt Dietim Keller, die Firma. Ja. Und die führen sie jetzt weiter. Sie führen sie anders weiter wie ich, aber solide. Aber solide. Ich glaube, jeder hat seine eigene Art, wie er es macht. Solide. Ja. Ich kann ruhigen Gewissens auch zurückschauen, dass ich weiß, es wurden nicht so viele Leute entlassen. Ich weiß nicht, jetzt während der Corona-Krise weiß ich jetzt zu wenig, wie reagiert wurde. Aber auch da, glaube ich, sind Gartenmöbel ganz gefragt. Du bist schon noch in
Kontakt.
Nein, ich bin nicht mehr in Kontakt. Meine Schwester war noch drin ein Jahr. Aber auch das, ich möchte auch so für mich selbst jetzt hier. Ich möchte Anfänger sein. Ich möchte wirklich Anfänger sein. Ich möchte mich ja nicht jetzt irgendwie der Ex-Fußballer, der Ex-Unternehmer. Da kommst du nicht weiter. Dann bist du immer in der alten Geschichten und kommst nicht weiter, weil du dich da irgendwie vielleicht drin sonst oder dein Ego sich drin aufbaut. Und ich merke so hier die Landwirtschaft und was ich hier lernen kann auf der Insel jeden Tag. Ne? Die Tiere, die wir jetzt da haben, als Opa in erster Linie jetzt auch, ne? Auch gute Opa zu sein, meine Kinder da zu sein mit echter Zeit.
Ich gerade so mit dem Namen Opa vor, Opa. Das passt irgendwie gar nicht.
Ja, die rufen jeden Morgen, weißt du, Opa Bobby, Frösche fangen, weil wir die Frösche von einem Teich in den anderen immer bringen.
Wie alt sind die Enkelkinder?
Sind 3 und 2. 3 und 2 und es ist eine Freude. Die waren jetzt 10 Wochen hier während der Quarantäne. Das war ein Traum, also das war echt ein Traum. Unsere Bindung.
Aber dieses erneute Abstoßen der Firma, wenn ich dich jetzt richtig gespürt habe, hatte das dann schon auch etwas dazu mit zu tun, eben, dass deine Frau gestorben ist, dass du nicht mehr die Energie, nicht mehr die Kraft hattest. Du warst nicht mehr mit der gleichen, vielleicht mit dieser Kreativität beseelt wie eben vorher. Ja, ja. Oder war dann plötzlich die Firma eher eine Last?
Weißt, ich habe da, oder wir haben was aufgebaut, das wurde immer größer, das kannst du auch kaum noch bremsen. Und wir hatten dann, und 2010 kam eben der große Markt zurück mit eben mit den ganzen Aktionen, die wir gemacht haben. Und eine riesen Resonanz weltweit. Überall haben wir Showrooms eröffnet, neue Produktionsstätten, aber auf eine ganz besondere Art. Aber ich war immer, auch vorher, ich war immer sehr viel reflektiert, wie es mir wirklich geht. Und ich gehe jeden Tag spazieren oder gehe mich hinein und 3-4 Stunden denke ich nach, schreibe viel auf und schaue mir an, was ich geschrieben habe, auch die letzten Jahre, und habe dann gesehen, so viel Weltschmerz auch und Seelenschmerz, der da drin steckt. Mhm. Und gleichzeitig kann ich die Show spielen nach außen. Ja? Ich kann die Show spielen in der Firma, wo auch keiner eine Schwäche sehen will. Das ist ähnlich wie im Fußball auch. Du kannst nicht hingehen und sagen, du hast jetzt, ne, bist nicht mehr inspiriert und ne, die Mitarbeiter kriegen Angst oder es bringt auch nichts.
Wer muss da der Chef sein?
Es bringt auch nichts. Es bringt wirklich auch nichts, den Leuten jetzt da Angst zu machen. Du musst selbst eine Lösung finden. Und ich habe gemerkt, nicht, dass mir die Kraft ausgeht, aber der Sinn war nicht mehr da. Ich wollte das shiften in eine neue Art von Leben. Und aber es hat wehgetan, weil es war ständig dieses sich selbst auch ein bisschen auch verkaufen, aber ich wusste, es ist für einen guten Zweck. Ich muss ins Fernsehen eine Präsentation hier machen oder vor der Mannschaft stehen und reisen. Mhm. Und ich bin damals gereist, ich glaube, 10 bis 12 Länder pro Monat in 3 Kontinente. Das war permanent. Aber es war zwischendurch, ich war komplett erschöpft hinter den Kulissen. Wirklich komplett erschöpft. Und wusste aber, es macht Sinn, was ich gerade noch tue. Und das war eben die Phase, wo ich da gesagt habe, ich möchte einen neuen Partner finden, dem ich es übergeben kann, wo ich mich zurückziehen kann und dann mich um die Stiftung kümmern, aber in erster Linie auch jetzt wirklich mal selbst zur Ruhe zu kommen. Und das, glaube ich, ist ein Prozess, wenn man den mal anstößt, kann man auch nicht mehr zurück in diese neue Lebensphase, in der ich jetzt bin. Und bin froh, dass ich diesen Entzug, nenne ich es mal, geschafft habe. Es kamen viele Angebote aus verschiedenen Bereichen, und auch selbst bei dir dann wieder einzusteigen als Testimonial quasi, als Botschafter. Und ich wusste aber genau, wenn ich da jetzt wieder anfange, dann geht es wieder zurück. Ich kann es nicht halb machen. Ich kann es nur mit voller Kraft machen. Und diese 5 Jahre habe ich geschafft, auch medial eben. Da kamen auch sehr viele Anfragen und auch eine eigene Fernsehsendung. Gab es mal eine Idee, fand ich witzig. Aber das bringt mich raus. Das bringt mich einfach raus, da, wo ich wirklich hin möchte. Und ich sage nicht, dass ich jetzt für ewig da ein Einsiedler werde oder bleibe. Es gibt genug Ideen, aber sie sind fundierter.
Sie müssen wachsen.
Sie müssen wachsen und im Moment, eigentlich schon lange, schreibe ich ein zweites Buch mit dem Titel Anfänger, der Arbeitstitel Anfänger. Und das heißt für mich, die ganzen Masken, die wir alle haben, ja, so ein bisschen abzustoßen, die elementaren Fragen sich ins Leben sich zu stellen, Menschen kennenlernen. Ich habe viele Reisen gemacht, war in Bhutan mit meiner Frau, waren in Afrika, waren überall unterwegs und haben mit Vibes gewohnt mal, um mal zu verstehen, andere Ansichten, andere Ideen, ohne zu werten, was man ja oft so leicht tut aus eigener Unsicherheit. Mhm. Und das mal so zuzulassen, andere Lebensmodelle mal kennenzulernen, und einfach sich mal anzuschauen und mal gucken, was das mit einem selbst macht. Und meistens geht man doch dahin zurück, wo man sich sicher fühlt. Und das finde ich jetzt so in dem Moment gerade dieser Phase so spannend. Aber das Buch sehe ich auch, umso länger ich jetzt warte, ich glaube, umso tiefer und besser wird's. Jetzt ist es noch zu schnell, da fällt mir noch viel zu viel einlassen und viel zu viel Ruhe und Geduld vielleicht. Aber ich merke, es wächst so und ich lerne immer dazu. Aber ich lerne so dazu im Kleinen, was man nicht so erklären kann. Es ist nicht spektakulär. Aber es ist das, was so, ich glaube, den inneren Frieden mit sich bringt. Das ist so in der Mitte von sich selbst stehen. Und da finde ich, wenn ich jetzt meine alte Geschichte mir anschaue, das war so eine Geschwindigkeit, die war notwendig, die ist auch vielleicht auch beeindruckend. Aber sie hat viel, viel Kraft gekostet und die hat auch viel übertüncht, was nicht gut war. Und deswegen lass mich nicht täuschen, dass das jetzt alles so toll war und deswegen, ne, ich jetzt für immer glücklich sein müsste. Das war interessant, das war wirklich interessant, Aber wichtig ist jetzt, was mache ich daraus aus diesen ganzen Erfahrungen?
Es ist wahrscheinlich ein bisschen wie wenn das, was du vorher gemacht hast, dir dann letztendlich doch auch diese Freiheit genommen hat, die du so brauchst und liebst. Also du machst zumindest auf mich den Eindruck, dass dir Freiheit, also dieses Freisein, also im wahrhaftigen Sinne, schon viel bedeutet. Was machen eigentlich deine drei Kinder? Du hast erzählt, was dein Sohn macht. Ich glaube, es ist nicht deine Tochter ist die Älteste. Meine Tochter ist die Älteste, ja. Und dann kommt ein Sohn und dann kommt wieder eine Tochter. Was machen die heute? Geht es ihnen gut?
Ja, es ist natürlich ein Auf und Ab bei uns allen. Immer wieder mal, es gibt Momente, Phasen. Und nicht unbedingt bei Geburtstag von Ann-Kathrin oder beim Todestag. Es kommt, wenn man sich erwartet, vielleicht sogar auch, ja, mit gewissen Momenten. Ich finde, insgesamt sind wir alle auf einem sehr guten Weg. Alle haben das Leben wieder in Angriff genommen und das Alter aber nicht verdrängt. Ne? Wobei natürlich schwer ist, wenn du die Jüngste bist, die war damals 13, Marie, die hast du dich getroffen, voll in der Pubertät. Und da glaube ich eher, dass es jetzt mehr und mehr noch bewusster wird. Wenn du so jung bist, sich zu konfrontieren, wo alle Hormone verrückt spielen, das glaube ich ist wahnsinnig schwierig. Aber ich glaube, durch unsere Nähe, auch der Kinder untereinander, diese große Nähe, die da ist, fangen wir uns immer wieder alle auf.
Aber was machen die auch so? Was ist aus ihnen geworden? Ich meine, ist ja schon, könnte ich mir vorstellen, für manche Kinder gar nicht so leicht, neben einem so strahlenden Vater dass sie auch sie selbst sein können und auch ihren eigenen Weg gehen können. Ja.
Müsst du dich die Kinder direkt fragen.
Das wäre ja, aber zumindest kannst du sagen, also der eine ist jetzt Rapper, wenn ich das richtig sehe. Die andere, die Älteste, was macht die?
Die Caroline, die macht, kümmert sich um die Insel auf den Philippinen, das ganze Marketing.
Das Hotel.
Das Hotel, genau, ne? Die ganzen Konzepte vor Ort. Die Marie studiert noch in Hamburg. Und
was studiert sie?
Das ist so Interior Design.
Ach schön. In
erster Linie, ja.
Also so ein bisschen.
Also kreativ, auf jeden Fall kreativ. Aha. Und ansonsten, wir reisen gemeinsam, wir sind ganz oft hier auf Ibiza, Tier ist alles sehr tierlieb, also der eine kocht gerne, der andere isst gerne.
Aber sind noch nicht alle hier hingezogen?
Die Caroline war jetzt 2 Jahre hier und ist dann noch viel gependelt. Yannick will jetzt ein Jahr kommen, wo die Kinder noch nicht in der Schule sind. Das geht jetzt noch ein Jahr.
Hier gibt es doch auch eine International School.
Ja, mal gucken, wie lange sie, ja, mal gucken, jetzt machen sie erst mal ein Jahr als Test. Und mal schauen. Marie pendelt zwischen Hamburg und hier. Dann haben wir noch Onkel, Tante, die mit uns aufgewachsen sind. Die sind jetzt 90 und 87. Ja, die wohnen auch in Hamburg. Da sind die Kinder auch ganz nah oder kommen auch oft hierher. Also wir sind echt so ein bisschen so ein Verbund, der immer wieder zusammen ist. Familie Schön. Österreich, Familie Belgien. Viel Logistik, aber es ist immer toll, wenn man
ja, und deine Tochter, deine Älteste, die macht also dieses sehr schöne Resort, was du hast, was du ja, glaube ich, auch immer noch hast.
Ja, ja.
Und das ist doch so ein, wenn man darüber liest, dann ist es so ein schon sehr teures Resort, aber etwas, wo ich irgendetwas Ungewöhnliches erleben kann und bekomme, was ich woanders nicht kaufen kann. Was ist das, wenn du es nur ganz kurz auf den Punkt gebracht? Weil ich meine, ich kann mir jetzt vorstellen, da sind schöne Hütten, die sind wahrscheinlich auch toll eingerichtet und da ist ein Strand und da kann ich ins Wasser gehen und baden. Aber warum, ich meine, es ist auch weit weg und wie gesagt, auch nicht gerade billig. Was erfahre ich dort als Kunde?
Das ist eine schöne Frage. Das war mir auch ganz wichtig am Anfang. Jetzt nicht was bauen, was irgendwie prämiert wird. Obwohl wir wurden jetzt prämierte, 5 besten Hotels der Welt gewählt. Was natürlich immer hilft für Leute, die jetzt was buchen möchten. Aber mir ging es ursprünglich um was ganz anderes. Es war natürlich ursprünglich auch ein Dedon-Showroom, die ersten Kollektionen. Ich habe Designer eingeladen, die konnten dort leben mit ihren Familien, konnten Sachen kreieren in der Atmosphäre, wie wir draußen leben wollen. Das kann man ja schlecht jetzt in Lüneburg machen oder kann man auch, aber das ist dann anders vom Klima her. Und ich habe die Leute einfach eingeladen, dass sie dort sind.
Hast sie verführt.
Hat sie verführt, genau. Mit vollem Service und sie konnten da eben frei gestalten. Und das sind die besten Kollektionen, wie das Nestdress zum Beispiel, wenn du das kennst. Dieses hängende Nest ist dort entstanden auf einer Palme, die schräg war. Und so sind ganz viele Sachen dort passiert. Und dann hat sich Dedon, nach Dedon quasi, haben wir es umbenannt auf die Firma meiner Tochter, Nepalat Hideaway, heißt es jetzt, das ist Mutters Hände, heißt Nepalat auf Philippinisch.
Auf den Philippinen.
Das Fell ist auf den Philippinen, ja, auf Siargao. Siargao ist einer der schönsten Inseln in Asien.
Da fliegt man wohin?
Da fliegt man nach über Hongkong, nach Cebu oder Manila auf den Philippinen und dann nochmal weiter 40 Minuten bis Siargao.
Nochmal weiter
fliegen? Nochmal weiter. Es ist schon weit. Okay. Es ist schon weit. Aber die Gäste kommen aus der ganzen Welt. Also die Leute scheuen nichts, den langen Weg.
Aber was ist jetzt da?
Ich muss so anfangen. Ich fand Urlaub immer künstlich. Ich fand es immer. Ich finde, es hat nie gepasst. So, jetzt sollen alle in der gleichen Stimmung sein, irgendwo hinzufahren, sich einen neuen Rhythmus unterordnen. Überall wirst du ein bisschen abgezockt. Jedes Bier kostet dann $10 oder jeder Wein 20. Und alles ist so, es ist so statisch für mich. Ja? Und ich habe gedacht, wenn ich jemals mal ein Hotel mache, das habe ich dann gemacht mit der Insel, möchte ich, dass die Leute sich komplett frei und wohl fühlen, so wie ich mich selbst fühlen möchte.
Keine dicke Rechnung am Ende.
Genau, da ging es mal los. Das Erste war, es gibt keinen Rhythmus. Also die können essen und alles machen, wann sie wollen. Sie bestimmen das selbst, die Leute. Sie können in die Küche gehen, sie können mitkochen, sie können mit den Fischern morgens rausgehen, Fisch fangen, sie können Erlebnisse oder sich verwöhnen lassen. Also was sie wollen, können sie selbst bestimmen. Also kein Mensch wird ihnen sagen, ihr müsst von 8 bis 12 frühstücken oder sonstiges. Ne? Da geht schon mal los, dass das aus dem Kopf raus ist, dass du irgendwas machen musst.
Also nicht so bis 11 gibt es Frühstück.
Es gibt keine Regeln. Das Zweite war, du bist natürlich auf einer Insel dann in einem Ressort irgendwie auch so ein bisschen gefangen und viele nützen es aus, indem du halt alles, was du konsumierst, ständig unterschreiben und zahlen musst. Und selbst die Reichsleute der Welt, die wir auch bei uns zu Gast sind, die hassen, dass es ständig quasi ausgenutzt, ich nenne nicht das falsche Wort, aber ständig extra zahlen müssen. Ja? Und wir sagen, sie zahlt einmal vorab, bevor ihr kommt, gibt's einen Preis pro Person pro Nacht. Und dem ist alles, aber alles enthalten.
Also auch die Massagen?
Alle. 10 Massagen am Tag, wenn du willst. Ausflüge, alles essen, alles. Es gibt keine, als alles. Es gibt nicht ein Ding, was nicht enthalten ist. Ja? Und wenn du dann rechnen würdest, ja, im Vergleich zu den Six Senses oder anderen Hotels, sind wir gut. Ne? Wir sind nicht viel günstiger, wir sind gut im Preis. Aber du hast jetzt nicht so eine Rechnung am Schluss mit der Kreditkarte, wo du das Doppelte wie vorher bezahlst. Ne?
Wo du siehst, wie viele Sachen deine Kinder noch so heimlich getrunken
haben. Genau, in der Minibar. Aber das Spannende ist, dass die Leute das erstmal nicht glauben. Die kommen dahin und sagen, ja, wahrscheinlich gibt es irgendwo ein Kleingedrucktes und das gibt es ja nirgends. Auf dem Niveau, auf dem 5-Sterne-Niveau gibt es ganz selten. Und nach 3 Tagen merken die, stimmt alles. Und dann werden die richtig, richtig frei und locker und sind total wie zu Hause. Ich meine, sie brauchen jetzt nicht irgendwie da was unterschreiben oder sie können machen, was sie wollen. Und da gibt es echt eine tolle Stimmung. Und es sind 10 Häuser insgesamt, also sehr, sehr große Häuser und ein großes Areal. Aber es ist sehr, sehr barfuß. Also
man muss sich abends nicht schick anziehen.
Nein, kannst du, wenn du willst. Ne? Ja, einige wollen das ja gerne. Aber es ist echt komplett barfuß dort. Und ich habe da oft ab und zu Leute, die ich auch mal einlade, verschiedene Gruppen. Und dann gibt es irgendwelche Vorträge. Und mir war wichtig, dass Leute zusammenkommen und sich austauschen. Müssen nicht, aber es ist schön, Leute sich kennenlernen dort. Und da gab es schon echt tolle, tolle Begegnungen, die wahnsinnig interessant sind, wahnsinnig spannend sind. Letztes Mal war ich da mit ein paar Freunden, bei Musikern, Freunden von mir. Vielleicht kennst du den Hubert von Geusern, ne? Hubert war ich da.
Mein Mann verehrt ihn.
Ja, ich auch. Und Hubert waren wir zusammen dort und haben Philippinen-Tour gemacht, aber war noch bei uns. Und Markus war dabei, ne? Lars Mayer und so eine Runde. Und dann war einer dabei von Silicon Valley, so das deutsche Wunderkind nennen wir das, ne? Nennen wir ihn. Und haben den mal gefragt, so wie die Zukunft aussieht an Technik, was kommt denn alles? Wir sind ja alle alte Säcke. Was kommt denn so in Zukunft? Wird es das Handy noch geben oder was ist die Zukunftsmusik? Und der hat natürlich Sachen erzählt, an denen sie in Stanford oder Silicon Valley forschen. Die haben sich Schuhe ausgezogen, weißt du? Also wo geht die Zukunft hin? Und diese ständig, glaube ich, sich befassen mit verschiedenen Bereichen, das hält so wach, aber es lässt auch sehr, ist auch für sich selbst wichtig, wo man selbst hingeht, ja? Und wo fühlt man sich hingezogen? Wo will man lieber Abstand halten? Wo möchte man ein ruhigeres Denken kreieren? Und das merke ich jetzt hier auch auf dem Bauernhof so. Wenn man sich hier wirklich raushält aus diesen ganzen Mediensachen, ja, nicht ständig Zeitung liest, nicht ständig Breaking News, ne, jetzt die Wahl in Amerika oder jetzt, ne, Corona, da kommst du viel mehr zu einer ganz natürlichen Vernunft und so ganz besseren Klarheit und bist viel ruhiger dabei, als diesen Riesenschwarm mitzumachen, der wie eine Sucht ist. Ne? Und ich merke es selbst auch, ich habe Phasen, da muss ich ständig irgendwie draufschauen oder was gerade los ist. Aber wenn du mal wirklich genau schaust, so die wesentlichen Sachen kriegst du ja immer mit, über die richtigen Leute, richtigen Bekannten. Und dieses ständige Brummen von News bringt dich überhaupt nicht weiter. Es macht uns Angst, glaube ich, wahnsinnig viel Angst und sind alles so Halbwahrheiten. Und da so bei sich zu bleiben in der jetzigen Zeit, finde ich echt eine Herausforderung.
Jetzt ist ja das so, dass du gerade sagtest, du musst wieder zu dir kommen. Du musst wieder in sich gehen, Ruhe finden. Aber du warst ja schon früher fast ein Getriebener. Du hast ja mal in einem Interview gesagt, du hast nie länger als 2 bis 3 Tage an einem Ort verbraucht. Du warst immer so unruhig und rastlos, immer in Bewegung. Gut, das bist du jetzt immer noch. Aber würdest du sagen, du bist jetzt angekommen?
Ich glaube, angekommen ist ein ganz großes Wort. Ich bin einen Schritt weiter, würde ich sagen. Mhm. Und das ist ein endloser Weg. Gott sei Dank, weil wenn man da angekommen wäre, wäre es einfach vorbei. Also schon, ich glaube, es gibt nicht den Moment, wo du sagst, jetzt bist du angekommen. Es gibt kurze Momente zwischendurch, wo du das Gefühl hast, wow, das ist ein Gefühl, was ich vorher nicht kannte. Wirklich mal diese tiefe, tiefe Zufriedenheit. Ich würde es auch nicht Glück nennen, so eine Zufriedenheit, ja, die dann da ist und du einfach wirklich eins dich fühlst mit allem.
Höchste Gut für mich zumindest, die Zufriedenheit.
Ja, und du fühlst dich eins mit allem, oder? Mhm. Du bist da wirklich, du bist bei dir, was du nicht erklären kannst, nicht erkaufen kannst, nicht erzwingen kannst. Es ist dann da, aber es, glaube ich, resultiert schon aus einem sich einlassen des Lebens, der Lebensumstände und auch einer gewissen Disziplin, die irgendwann normal wird, weil du suchst das immer wieder. Ja? Wir suchen alle, glaube ich, die Ruhe. Aber es gibt natürlich auch Lebensphasen. Wenn du es jetzt im 20-Jährigen sagst, geh in dich und such dir halt Zufriedenheit, klingt das schön und viele wollen es vielleicht schon. Aber ich glaube, es ist eine Abkürzung. Ich denke, es gibt die Phasen, wo du zwischen 20 und 40 Riesen in körperlich und auch geistig Energie hast, was zu bewegen, was zu versuchen, auch wieder hinzufallen, wieder aufzustehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du jetzt nicht mit 20 glaubst, du bist jetzt schon, du suchst das, was jetzt 50, 60-Jährige suchen. Ich glaube, man muss die Lebensphasen wirklich leben, ausleben, richtig erleben, um einen Schritt weiterzukommen. Will ich keinen runterwerten, wenn er sagt, sein Ziel ist jetzt materiell. 20, 30 war meins auch. Ne? Materiell, ich will jetzt ein tolles Auto fahren, Haus haben, ich will das und das. Alles okay, alles, soll es versuchen. Das ist alles die Phase, wo es passt. Aber ich finde, irgendwann, ich will auch nicht wertend sein, aber irgendwann ist so der Zeitpunkt, wo der Körper natürlich auch müder wird, wo der Geist auch ein bisschen klarer auch wird, ja, und nicht so im Vorwärtsdrang alleine ist. Und wo eine andere Phase einfach entsteht, die auch produktiv sein kann oder wahrscheinlich vielleicht noch produktiver ist und daraus was Neues resultiert. Und das, glaube ich, wird genauso spannend wie die ersten Phasen.
Du unterstützt ja mit deiner Stiftung De Keyser und Friends junge Menschen aus aller Welt, gibst ihnen Hoffnung, gibst ihnen ein Zuhause, gibst ihnen Bildung. Willst auch irgendwie was von deinem eigenen Glück so ein bisschen zurückgeben, also Mitgefühl statt Mitleid, könnte man vielleicht auch sagen. Erzähl uns vielleicht nur so ein bisschen kurz, was du da genau machst, weil du hast ja zum Beispiel, glaube ich, Menschen, die auf der Müllhalde leben, auf den Philippinen, dann irgendwie so ein Dorf erschaffen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gelesen, du tust auch irgendwie Ausbildung bezahlen von jungen Menschen, die sich da bewerben können bei der Stiftung. Ja. Also das ist ja irgendwie keine kleine Sache, die du da machst.
Ich würde sagen, ich habe zu groß angefangen. Ich habe auch die Fehler gemacht, die, glaube ich, viele machen, die so idealistisch denken. Ich habe zu viel Kapital reingegeben. Zu viel, sage ich deswegen, weil du brauchst einen Lernprozess, wie in der Firma auch. Du kannst nicht sagen, fängst da oben an und bist gleich da gelandet. Und in der Stiftung auch hätte ich mehr verstehen sollen, mehr lernen sollen, wie man eine Struktur aufbaut, wie man das Ganze organisiert. Und das ist eine NGO, wo jetzt auch kein Geld reinkommt. Ja? Deswegen, es war wirklich eine enorme Summe, also 2-stelliger Millionenbetrag, den ich mir da vorgenommen hatte. Aber ich hätte es eigentlich so machen sollen, ich hätte nur von den Erlösen quasi, von den Zinsen Projekte machen sollen. Und ich habe mir gedacht, na gut, ich mache jetzt mal so 1 Million pro Jahr für Projekte, die ich jetzt mache. Und danach werden Leute sehen, wie es funktioniert. Und dann kann ich verrückt sagen, jetzt könnt ihr auch spenden, um das so weiterzuführen. Und das war, glaube ich, ein bisschen utopisch. Die Projekte an sich, die Grundidee war so, ich möchte Leute, die ich kenne, die was zu geben, zu sagen haben, nützen. Die Jane Goodell zum Beispiel, die Primatenforscherin, oder Markus Wasmeier, so haben wir uns kennengelernt. Also ganz, ganz viele verschiedene Leute aus allen Bereichen, Musiker aus allen Bereichen, mit Jugendlichen aus der ganzen Welt zusammenkommen, dann ein Praktikum 3 Monate machen auf der ganzen Welt. Und eben dann können die Jugendlichen quasi ihren Traum leben, also sich selbstständig machen als Musiker oder als Handwerker oder als Lehrer oder als Primatenforscher, also egal das was. Und das war eine Wahnsinnsnachfrage. Wir hatten pro
Projekt. Also du zahlst dann die Ausbildung?
Ich zahle alles, ja. Ich zahle die Reisen, ich zahle die Ausbildung, ich zahle wirklich alles. Deswegen, das war natürlich auch sehr teuer jedes Jahr. Und den Fehler, den die meisten Strukturen am Anfang machen, bei Stiftungen und ich auch eben speziell, die Struktur wurde immer größer, um das zu organisieren. Wir hatten Bewerbungen.
Brauchst du mehr Leute auch.
Genau, für Bewerbungen hatten wir 20 Plätze pro Projekt. Und wir hatten dann am Schluss 3.000, 4.000 Bewerbungen, die natürlich alle gelesen werden müssen, ausgewertet werden müssen. Also unser Team war im Nu 30, 40 Leute. Und das war natürlich immer teurer, größere Büroräume. Also die Fixkosten wurden natürlich immer höher. Und am Schluss war die Hälfte der meines gespendeten Geldes waren dann Fixkosten, ja. Und so gesehen habe ich es dann verkleinert. Ich habe einige Projekte gelassen. Ein Projekt zum Beispiel auf den Philippinen, wo wir Menschen, die auf dem Müll leben müssen oder mussten, umgesiedelt in ein Dorf, was wir gebaut haben mit ihnen gemeinsam. Für 500 Menschen. Und das war ein 10-Jahres-Projekt. Das habe ich jetzt gerade übergeben vor 6 Monaten. Die Landwirtschaft, die Schulen, den Kindergarten, die Häuser gebaut. Ja? Wie kann man es schaffen, dass die Menschen, die ja nichts anderes kennen wie den Müll, dass die in ein normales Leben, was immer das heißt, aber ein geregeltes Leben zu helfen. Und das glaube ich, da waren die Erfahrungen insgesamt sehr gut, aber auch trotzdem schwierig, weil du kannst nicht eine Gemeinschaft einfach so umziehen. Das muss sich auch entstehen, dass die Männer zum Beispiel, die vorher ihr Geld gemacht haben mit Müll sortieren und da vielleicht ihr Geld am Tag bekommen und dann gleich nützen für Familie, aber auch Alkohol und Hahnkämpfe, das da zu vermeiden. Also die haben sich ja Müll wohler gefühlt wie dann dort zum Beispiel. Und solche Probleme überlegst du ja vorher gar nicht. Ja? Und das haben wir alles gelernt, wie man Menschen dort sich selbst entfalten lässt. Aber ich glaube so, dass das eine Generation braucht. Die Kinder, die dort jetzt groß geworden sind in den letzten 10 Jahren, die machen unglaubliche Fortschritte, sind auch in ganz normalen Schulen, also nicht in der eigenen Schule, sondern mit den Dörfern drumherum in der Schule. Sind alle wahnsinnig gesund, wir haben Ärzte dort, wir bilden Leute aus. Also das muss ich sagen, hat sich viel, viel getan. Aber auch da, das ist echt so ein idealistischer Gedanke. Du musst aber vor Ort dabei bleiben. Und wir hatten ein Team 10 Jahre lang über unsere Stiftung investiert und finanziert, die das betreuen jeden Tag. Und meine Tochter, Caroline, die hat dort eine kleine Produktion aufgebaut mit den Frauen, die Handwerkskunst machen und eben das auch das Dorf unterstützen konnten. Also alles im Kreislauf. Aber es ist alles ein extremes Einlassen und ich habe mittlerweile die Projekte reduziert, weil das natürlich irgendwann auch zu teuer geworden ist und ich da keine Spenden einfragen möchte. Und mache mehrere Projekte anonym mittlerweile auch, die ich finanziere, aber eben nicht im großen darstelle. Aber ich glaube, im Prinzip ist es wichtig jetzt, gerade jetzt, ich merke es auch hier auf Ibiza oder wenn ich in Hamburg bin, es sind so ganz oft die kleinen Hilfen, die mindestens so wichtig sind. Wir haben hier mit Caritas zu tun in Ibiza, wo viele Leute auch Scham, die ja wirklich Hunger haben, hier ältere Leute, Geld brauchen oder Nahrung brauchen zum Beispiel. Ja? Und da die sehr viele Freiwillige haben hier auch, wie kann man die unterstützen? Jetzt haben wir den großen Bauernhof hier. Also Ziel Nummer 1 ist, so viel wie möglich hier anzubauen und diese 3 Caritas-Stellen zu spenden. Und vielleicht Leute hier einladen, die jetzt auch das quasi mithelfen können für die Ernte. Also da ist so ein Ziel jetzt irgendwie, Meine Ziele sind ein bisschen im Kleineren geworden jetzt, immer noch selbstfinanziert, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, und ich weiß nicht ganz, woher das kommt, ich hoffe, das ist nicht das Ego alleine, aber das Gefühl gehabt, dass mit jungen Leuten, dass ich viel teilen kann. Ich möchte eigentlich jungen Leuten, ich möchte immer was teilen. Ich möchte erzählen, wie es war, ich möchte den Mut machen, Sachen zu versuchen, keine Angst zu haben oder die Angst anzunehmen. Also ich merke immer wieder, dass es mich wahnsinnig zieht. Und bis letztes Jahr gab es ja noch Vorträge, jetzt gibt es ja im Moment ja durch Corona ja nicht, ne? Aber das sehe ich so aus, nicht nur bei der eigenen Familie, mit den Enkelkindern oder den Kindern, aber darüber hinaus sehe ich so ein bisschen als mein Ziel. Ich glaube, ich bin jetzt selbst noch irgendwie für mich wie ein Junge, aber ich möchte einfach Mut machen. Das habe ich irgendwie in mir Und da fühle ich mich auch hingezogen, dass es mir das Kraft gibt und ich wirklich da was bewegen kann.
Ja, und auch Mut machen, auf sich selbst zu hören.
Ja.
Jetzt nicht nur Mut machen, einen Horizont zu sehen, sondern was du, glaube ich, auch tust mit deiner Art, ist dieses einfach mal in sich reinhören und sagen, was kann denn mehr passieren, als dass es schief geht? Ja, und dann falle ich vielleicht hin, aber dann stehe ich wieder auf. Ja,
genau.
Also dieses, dass man sich auch mal wieder ein paar Sachen wagt und nicht immer nur denkt, ach, was sagen jetzt die Nachbarn und was sagt jetzt, ach, und meine Eltern verbieten es mir eh oder. Also dieses sich selbst sein, also das, glaube ich, ist auch etwas ganz Schönes, was du auch vermittelst.
Ja. Gerade, weißt du, gerade in der jetzigen Zeit, wo die Konsumwelt so massiv geworden ist, ja, und wo im Prinzip ja fast alles nur noch konsumiert wird, statt selbst erlebt wird. Und das, glaube ich, ist so elementar, ja. Es ist so für mich der einzige Weg, wieder in die Eigenverantwortung zu kommen. Auf allen Ebenen, jedes Alter, ja. Ich finde die Eigenverantwortung ist sowas wichtig, ob es eine Gesundheit ist, auch gegen Corona zum Beispiel. Wirklich das erste Ziel soll sein, ganz sein Immunsystem, ne, zu stärken, ja. Aber Eigenverantwortung, ja. Und in allen Bereichen wirklich gucken, wie kann man für sich selbst da sein, das, was man tut, verantworten, anderen damit helfen. Also ich glaube, dieses Warten, was passiert, das ist, finde ich, der falsche Weg, ne, für uns Menschen. Und irgendwo ist das, glaube ich, auch gerade für die Jungen so wichtig. Die kennen das ja nicht anders. Die kennen den Konsum. Alles ist abrufbar, alles bestellbar. Ne? Es ist so scheinbar einfach geworden. Aber sie verlieren sich so. Wo ist der Sinn? Wo liegt der Sinn? Und den, glaube ich, findest du wirklich im eigenen Tun.
Ja, dass etwas aus dir selbst auch herauskommen kann. Nicht, dass immer nur jemand sagt, jetzt musst du das machen, jetzt gibt es die Möglichkeit, jetzt machen wir hier, da. Sondern, dass du auf einmal irgendwo sitzt und sagst, oh, ich möchte jetzt gerne das machen, weil ich es spüre. Genau. Und nicht, weil jemand anders es mir sagt, dass ich es tun soll.
So ein Selbstwertgefühl, ne?
Ja.
Das ist Arbeit. Konsum ist halt der Knopfdruck und das ist die Arbeit. Und die lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall für jeden.
Und hast du noch einen Traum?
Ein?
Aha. Ein. Nein, aber gibt es irgendwie sowas? Ich meine, du hast ja wirklich schon so viel erreicht und gemacht und bewegt und getan. Ich meine, klar, da sprudelt in dir wahrscheinlich so eine Quelle, wo immer wieder, wenn du morgens aufwachst, was Neues da ist. Aber das ist ja nicht unbedingt ein Traum. Das ist dann vielleicht ein Ziel oder ein Projekt. Aber gibt es so ganz tief in dir, ja, so einen Traum?
Ja, aber es ist nicht nach außen. Es ist so wirklich die ganz tiefe Ruhe und Zufriedenheit zu finden. Das ist so, ja, das ist eigentlich so mein Ziel, ohne es verkrampft angehen zu müssen, sondern das ist, glaube ich, jetzt, das ist ein tägliches, ne, Auf und Ab. Aber das ist eigentlich so das Ziel, dass die Mitte so da ist und dass ich jetzt meinen Kindern, meinen Enkeln irgendwie mit einer ganz anderen Ruhe auch begegnen kann. Und ein bisschen, was ich merke, das selbst auch, guck mal, in unserem Gespräch ja auch, ne, wie schnell ich wieder drin bin, wenn ich jetzt über die Firma rede oder.
Das ist ein leidenschaftlicher Mann.
Ja, das freut mich auch, ne, dass die Energie sofort wieder da. Aber ist auch da notwendig, aber trotzdem, ich merke so, dass es auch eine andere Art gibt, die ich noch nicht so richtig kenne, weil ich kenne es nur mit großer Energie, großer Kraft und großer Optimismus. Aber ich glaube auch so, diese ruhigere, diese Stille, die muss ich noch viel mehr lernen und die möchte ich lernen, um auch was weitergeben zu können. Und da ist es toll, Opa zu sein, weil dann hast du das Ziel direkt vor Augen.
Ja. Ja, lieber Bobby, du bist eine große Inspiration und zeigst auf, finde ich, sehr berührende Art und Weise, dass selbst der größte Schmerz den Menschen wachsen und reifen lässt, Schicksal immer Chance ist und es immer einen Morgen gibt. Ich danke dir sehr für dieses wunderschöne Gespräch.
Ich danke dir auch, liebe Tanja. Ist sehr gefreut.